Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Willkommen beim Hurra, hurra Podcast, dem Design-Podcast der Burg. Heute sind wir wieder mal in Hamburg. Wie letzte Folge auch schon, allerdings dieses Mal in Hammerbrook auf dem Gelände von Parks und nehmen hier auf. Aber dazu später noch einmal mehr. Ich bin Anna Unterstab und hoste die Episode 82 als Teil dieser dreiteiligen Reihe zum Fragen zu Design und Gerechtigkeit, die einen intersektionalen Blick auf die Disziplin Design werfen möchte. Heute soll dabei der Fokus auf partizipativer, sozial engagierter Designpraxis liegen. Dafür habe ich mir zwei wunderbare GästInnen eingeladen, zum einen Johanna Patke.
Hallo.
Und Sandy Kaltenborn.
Auch hallo von meiner Seite.
Es geht heute darum, wie wir niedrigschwellig kommunizieren können, ohne dabei platt zu sein. Das ist eine Frage, die ich aus Sandys Praxis habe. Und auch darum, wie man sich langfristig einen Raum mit NachbarInnen aneignen kann. Das kommt aus Johannas Praxis. Und was Design auch in politisch sehr schwierigen Zeiten leisten kann. Wir würden uns jetzt einfach einmal gegenseitig vorstellen, um das etwas aufzulockern.
Dann mache ich den Anfang, indem ich Sandy vorstelle. Sandy Kaltenborn ist Kommunikationsdesigner. Er ist in Essen geboren, ist dann im Mittleren Osten aufgewachsen, hat in den USA gelebt und dann in Berlin-Weißensee studiert. Sein Denken ist stark geprägt von Grapus. Er ist sozialpolitisch engagiert und an den Schnittstellen von Design, erweiterter Kunstpraxis, Social Design und strategischem Design tätig. Vom Grafikdesign kommend sind seine Arbeiten unter anderem Buchgestaltung, Plakate und Printmedien. Zurzeit liegt aber sein Arbeitsbereich eigentlich in hybrider, transdisziplinärer Umgebung. Er war und ist bei vielen antirassistischen politischen Initiativen aktiv, wie zum Beispiel bei Kanakatak. In den letzten 15 Jahren war er maßgeblich bei Kotti & Co. beteiligt, einer stadt- und mietenpolitischen Initiative am Kottbusser Tor, die am Anfang der Berliner Mietenbewegung stand. Hier liegt der Fokus seiner Arbeit neben der Gestaltung auf der Vereinsarbeit und der Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft. Sandy, wie hört sich das an für dich?
Ich finde, das hört sich großartig an. Ich könnte es nicht so flüssig vorlesen, wie du das vorgelesen hast. Anna Unterstab ist erstens in den letzten zwei Semestern eine ganz tolle künstlerische Mitarbeiterin an der Burg gewesen, die ich da habe kennenlernen dürfen. Ist selbstständige Kommunikations- und Social Designerin mit Lebensmittelpunkt zwischen Hamburg und Halle. Sie gestaltet Ausstellungsräume, Bücher und soziale Prozesse. Ihre Arbeitsweise ist interdisziplinär, kollektiv, lokal, machtkritisch und schreibt zu kritischer Designtheorie. Ich möchte dazu hinzufügen, dass sie auch in der Lehre ganz tolle Theorieformate anbietet für Studierenden, um sie niedrigschwellig an das die große Hürde Theorie heranzuführen. Also das ist eine ganz vorzügliche und wichtige Arbeit aus meiner Sicht. Dieses Jahr hat sie auch ein ganz tolles Buch veröffentlicht beim Adox Verlag, der auch wiederum in Hamburg ist. Und da geht es um intersektionales Design. Das ist, wenn man so möchte, so eine Art Grundlagenbuch. Wenn man sich mit gesellschaftlichen Machtstrukturen auseinandersetzen möchte, dann ist das auf alle Fälle ein Must-Have, würde ich sagen. Zusätzlich dazu ist noch ein Zine im Materialverlag erschienen.
Danke für die kleine Werbung, Sandy. Dann jetzt zu dir, Johanna. Johanna ist Designerin und Tischlermeisterin und sie arbeitet projektbezogen an der Schnittstelle von Gestaltung und Stadtplanung. Und als Gestalterin gilt ihr Interesse dem Prozesshaften, sowohl im sozialen Miteinander als auch bei der Herstellung von Räumen. Ihre Arbeit nimmt Form an, zum Beispiel in der Form von Räumen, Ausstellungen, Publikationen, Archiven, aber auch in Workshop- und Gesprächsformaten. Und so habe ich dich auch kennengelernt, Johanna, hier vor Ort bei Parks, in Form von einem großen Frühstück bei dem Social Design Gathering, weil du genau wie ich einmal an der HFBK in Hamburg dein Master gemacht hast. Und zwar bei Mayette Zerpotritsch größtenteils, richtig?
Genau.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ihr beiden, wenn wir unsere Bios so hören, dass es so ein bisschen sich fast wiederholt hat, weil es doch diese Schnittpunkte gibt, dass wir alle kollektiv arbeiten, partizipativ, ortsspezifisch und so weiter. Und es ist mir jetzt eigentlich gerade selbst beim Hören nochmal so klar geworden, dass es da schon sehr viele Gemeinsamkeiten gibt.
Ja, ich glaube, dass wir alle keine Vertreterinnen von Fetischobjekt oder Fetischdesign, sondern dass wir uns alle dezidiert fürs Soziale und das Gesellschaftliche interessieren. Das ist die große Schnittmenge hier am Tisch.
Mhm. Mal schauen, ob es auch ein paar Unterschiede gibt.
Ja.
Wollte ich als kleinen Kaltstart am Anfang eine fiese Frage stellen. Und zwar würde ich einmal gerne in ganz, ganz, ganz kurzer Form von euch wissen, was Gestaltung eigentlich für euch bedeutet. Probieren wir das mal.
Eine natürlich nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, aber ich glaube, für mich ist Gestaltung einfach eine Form, der Welt zu begegnen. Und weil ich denke, für jede Gestaltung braucht es erstmal ein Kennenlernen, ein Beobachten, ein Herantasten, ist das für mich auch Teil schon der Gestaltung und meiner Annäherung an die Welt. Und eigentlich danach das respektvolle Verändern, vor allen Dingen der eigenen Umgebung und der eigenen Lebenswirklichkeit. Und das dann aber ausgeweitet auf den Kontext der Nachbarinschaft, der Stadt, in der ich lebe, genau, oder den Dingen, mit denen ich interagiere.
Danke, Johanna. Wie sieht's bei dir aus, Sandy?
Ich hänge noch an der Definition oder Umschreibung von Johanna, weil ich die vorzüglich fand, weil sie hat gesagt, irgendwie, dass für sie Gestaltung Zugang zu Welt ist. Und das beschreibt ja Gestaltung als einen dialogischen sozialen Vorgang. Das fand ich sehr plakativ und sehr schön. Also Gestaltung für mich, gut, muss man, glaube ich, trennen. Das eine ist sozusagen im Kern, in den klassischen Vorstellungen von Disziplinen ist Gestalt natürlich Gestalt geben, also Formgebung. Im engeren Sinne, sei es nun dreidimensional oder zweidimensional oder auch im Bewegtbild oder anderen Formaten, anderen Medienformaten. Also das ist das eine, so ist ganz oft, dass man darunter Gestaltung versteht. Und Gestaltung ist aber natürlich auch immer, und das klang jetzt auch schon an in unserer kleinen Einführung, was tun diese Dinge, diese Artefakte, diese Räume, die wir in die Welt setzen, sie gestalten das Soziale. Also sozusagen, es geht immer um sozusagen den Gegenstand, den Raum oder das Medium und letztendlich aber, glaube ich, im Schwerpunktinteresse hier am Tisch, das, was diese Medien ermöglichen an sozialen, dialogischen Prozessen etc.
Jetzt haben wir einen kleinen Teaser für eure Praxis und ich habe mir das so überlegt, dass wir heute im Podcast erst einmal über ein großes Projekt, was euch jeweils über Jahre begleitet, sprechen und über eure Designpraxis und dann im zweiten Teil des Podcasts übergehen zu, was ihr zur kritischen Designlehre denkt und eure Erfahrungen aus den letzten 1 bis 2 Semestern in Halle. Und ich freue mich wirklich einfach sehr, dass ihr hier seid. Zum einen, weil wir uns eben im letzten Jahr sehr gut kennengelernt haben und ich euch krass schätze beide. Und ja, auch sehr viel davon lernen konnte, wie ihr in Halle gelehrt habt. Und immer noch sehr begeistert bin von eurer Kooperation in Halle-Neustadt, die ihr mit den Studierenden gemacht habt. Tatsächlich kannte ich aber jeweils eure Arbeit schon, bevor ich euch so richtig in Halle kennengelernt habe. Und zwar war Cotti und Co. von Sandy für mich immer schon so eine wichtige Referenz, als ich begonnen habe, Design kritischer zu sehen, zu verstehen, wie politisch das Ganze ist und ein bisschen lost war auch in dem Moment selber noch als Studentin und so gedacht habe, was jetzt mit all diesem kritischen Hintergrund, wie kann ich dann eigentlich noch gestalten? Da war ich so sehr auf der Suche nach anderen Designpraxen und habe dann deine Arbeit gefunden, Sandy, und das tolle Plakat, was du gemacht hast, Miete, Essen, Seele auf zum Beispiel, hat mich da schon sehr begeistert und die Bilder von Kongechi Kondo bei Cotti und Co. Würde ich schon sagen, sind auf jeden Fall bis heute einzigartig in Deutschland und sind mir so krass im Gedächtnis geblieben und haben so wirklich so eine neue Tür geöffnet, was mit Gestaltung auch möglich ist. Und bei Johanna und Parks war es ein bisschen anders, weil ich erst Parks als Ort kannte hier in Hamburg. Ich wohne ja selbst schon seit 8 Jahren hier und habe in diesem Gemeinschaftsgarten, der hier entstanden ist, dank dir und deinen MitstreiterInnen viel Zeit verbracht. Ich war hier schon baden im Kanal, eigentlich gefühlt in einem kleinen Industriegebiet und irgendwie so eine ganz andere Seite von Hamburg. Und dann sehe ich hier, bin ich auch einfach öfter mit Friends hier und sehe so, wie euer Gärtnerteam gärtnert und die Pflanzen gießt. Manchmal bin ich hier zum Essen, weil hier auch gemeinschaftlich gekocht wird. Dann gibt es Lesekreise. Vor wenigen Wochen war ich bei einem über Kollektivität als Luxus, was sehr schön war. Und komischerweise treffe ich dich fast nie hier, aber ich weiß, dass du diesen Ort mit aufgebaut hast. Komischerweise sehen wir uns, haben wir uns bisher fast in Halle gesehen. Genau, und auch Parks als Ort ist für mich so eine persönlich wichtige Referenz geworden. Und deswegen ist es sehr schön, dass wir heute einmal richtig Zeit haben, in der Form zu sprechen. Ich glaube, damit unsere Zuhörenden gut mitkommen, ist es jetzt wichtig, nochmal einen kleinen Überblick zu geben. Und ich würde dich einmal bitten, Sandy anzufangen damit. Und zwar einmal die Nachbarschaft, in der du mit Cotti und Co. gearbeitet hast, vorzustellen und gleichzeitig auch über uns zu berichten, was dein Begehren, deine Motivation war, diese Arbeit zu starten, ob es von Anfang an mit einem Designblick passiert ist oder vielleicht nicht und wie das so alles losging.
Ja, Spoiler vorab, nein, war es nicht. Also der Ausgangspunkt war eine doppelte Mieterhöhung in 2011, mich da in der Nachbarschaft so reinzugraben, wie ich es dann die letzten 12, 14 Jahre getan habe. Das Kottbusser Tor in Berlin ist eigentlich ein relativ bekannter Ort, also wo ist in Berlin Kreuzberg. Kreuzberg ist ja so ein, ja, früher hat man gesagt, Multikulti-Stadtteil, also ein sehr diverser Stadtteil, ein sehr vielschichtiger Stadtteil, mit wo ganz unterschiedliche historische Stränge, also die Geschichte der Migration, der Gastarbeiterin-Migration, immer eine starke Sub- und Off-Kultur, Party, Punk, Street-Art, also das ist ein sehr, ja, diverser, vibrierender Stadtteil, und das Kottbusser Tor ist sehr stark geprägt, ist ein Verkehrsknotenpunkt, zwei U-Bahn-Linien laufen da lang, ist umgeben von großen Straßen und einer U-Bahn-Station, zwei U-Bahn-Stationen, wie gesagt. Das ist so ein Paradebeispiel von fordistischer Stadtplanung. Also früher wurde zwei Straßen, war geplant, einen Autobahnanschluss hinzulegen. Also so dieses klassisch fordistische, hier wird gearbeitet und Papa steigt morgens ins Auto, während Mama die Kinder zur Kita bringt oder zum Kindergarten und steigt dann aus der Tiefgarage, fährt zur Autobahn und dann zur Siemensstadt. Also so ist ein bisschen in a nutshell dieses fordistische Modell da von der Stadt. Und mittlerweile wohnen, sind Sozialbauten, die sehr prägend sind, halt größtenteils relativ arme Leute. Hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Also um das mal zu illustrieren, meine Nachbarn und Nachbarinnen sind größtenteils, haben einen türkischen Hintergrund, viele von denen sehr konservativ, religiös, sehr AKP, also einer türkischen Regierung dran, aber auch Leute, die eher als Kemalisten vielleicht durchgehen oder vielleicht auch ein paar Linke. Meine direkte Nachbarwohnung, wo ist eine queere WG, dann gibt es arabische Leute, es gibt polnische Putzarbeiter, die noch irgendwie aus Solidarność-Zeiten aus Polen berichten. Unser ehemaliger Hausmeister kommt aus dem Osten, ist dann in den Westen abgeschoben worden, war da in der Opposition. Es gibt junge Paare mit kleinen Kindern, die irgendwie in Startups arbeiten, oder andere Jungs, die bei Tech-Unternehmen, also es ist sehr, oder wir haben auch zwei, glaube ich, die bei Tesla jetzt in Grünheide oder wie das heißt, der Grünheide, glaube ich, arbeiten. Das ist eine sehr, sehr bunte, diverse Nachbarschaft. Ich habe das von vornherein, als ich da hingezogen bin, vor über 15 Jahren als ein großes Geschenk angesehen. Und wenn wir dann jetzt gleich vielleicht über Design reden, also das, die Frage, wie da Formgebung und Gestaltung und Sprechen eigentlich in so einer super diversen Nachbarschaft funktioniert. Es ist nicht so, dass ich mir diese Fragen nicht vorher gestellt hatte, aber im Kontext von Kotti hat sie sich viel dringender gestellt, und vieles von dem, was ich schön finde, also auch das Plakat, was du gerade angesprochen hast, Mieter ist ein Seelaus, das war eigentlich eher so ein Kompensationsplakat, was ich nach ein, zwei Jahren gemacht habe, weil ich mal so ein bisschen was für mich und meine smarten Freunde, Academics-Freunde, Freundinnen, die wissen, wer Fassbinder ist und wo das Zitat abgeleitet ist, oder es ist eine Auseinandersetzung zwischen Individuum und Kollektiv, oder wie funktioniert eigentlich das Individuum und Kollektiv, also es steckt da alles drin. Aber ein Großteil der Mitteilungen, die da auf den Weg gebracht werden mussten, dann im Rahmen dieser Initiative, da war mir am Anfang überhaupt nicht gar nicht klar, in welcher Sprache, in welcher Formgebung man hier eigentlich sprechen kann.
Also hast du erstmal begonnen, dich selbst als Nachbar mit eigenen Interessen, und zwar nicht steigende Mieten, zu engagieren, und dann festgestellt, dass die Gestaltung auch ein mögliches Einsatztool dafür ist, oder? Ja, wie seid ihr genau zusammengekommen?
Als ich da damals eingezogen bin mit meiner ehemaligen Partnerin, haben wir uns erstmal bei allen vorgestellt. Also ich finde, das gehört sich so, wenn man irgendwo hinsieht, dass man sich vorstellt und sagt, hallo, ich bin der oder die Neue.
Kann ich verstehen, waren aber meine Nachbarn in Hamburg sehr erstaunt, als ich das gemacht habe.
Ja, gab auch ein paar, die komisch geguckt haben, so, aber noch komischer haben die Nachbarn geguckt, als ich so nach zwei Wochen, als wir da gewohnt haben, so eine Antenne abgeklemmt habe. Dann stand eine Stunde später mit mir vor der Haustür, waren sehr embost. Jetzt sind es die größten Freunde. Was war die Frage?
Die Frage war, wie es so ganz wirklich begonnen hat.
Ja, also weißt du, wir haben schon vorher Nachbarschaftsfeste gefeiert, weil wir den sozialen Zusammenhalt einfach und weil wir viele tolle Leute da hatten. Und das war jetzt gar, also bevor wir mit der Mietenpolitik angefangen haben, haben wir einfach Nachbarschaftsfeste im Hof gefeiert. Mit Grills, mit Kinderhüpfburg, mit Buttonmaschine. Und natürlich habe ich da schon dafür die ersten Aushänge gemacht oder Flyer jetzt fürs Haus oder so. Ne? Okay. Transparent gezeichnet oder gemalt. Oder gedruckt oder so Kleinkram. Und also ich bin da als Nachbar hingezogen und nicht als Designer. Und als dann später der Protest anfing nach ein paar Jahren, habe ich mich da auch erstmal als Nachbar verstanden. Dann sukzessive meine Profession eingebracht.
Und mit wem arbeitest du da zusammen? Wer waren die anderen Leute, die sich von Anfang an engagiert haben? Du hast schon ein bisschen die NachbarInnen, die wie sie generell bei dir im Haus und in den anliegenden Hochhäusern wohnen, beschrieben. Aber wie war eure Gruppe aufgebaut?
Ja, die Gruppe waren erstmal, die Kerngruppe waren erstmal Nachbarn und Nachbarinnen. Und es gibt da einige Familien, die über Stockwerke wohnen. Also die war so eine starke Bande von vornherein. Aber wir waren jetzt nicht nur, das sind zwei, drei Häuser, also ich wohne in einem Haus, und da gehören zwei andere, der Hausverwaltung haben die zusammengehört. Wir haben ja auch im Kiez dann, im Quartier und in Cotti Flyer verteilt. Da sind auch andere neue Leute aufgeschlagen. Also es werden erstmal Leute, die dort wohnen und ihre Miete zahlen. Mhm. Und dann fing es natürlich an, ein Jahr später, als wir diese Besetzung, du hast es vorhin erwähnt, das Gezhikondo, wir haben einen Platz besetzt und so eine Hütte gebaut. Dann haben wir angefangen, mit den Geschäften zu reden. Stellt sich heraus, irgendwie der Inhaber von dem Copyladen ist der Onkel von XY. Und so, dann redet man irgendwann über Schule. Und dann geht man mal zur Schule hin und redet mit der. Dann redet man vielleicht mal mit der Verwaltung. Das kann doch nicht sein, irgendwie, dass hier diese Probleme in der Schule sind. Wir haben auch irgendwie, als wir diese Besetzung gemacht haben, wir nicht nur protestiert, wir haben gemalt, wir haben Nachhilfeunterricht gegeben, wir haben Radiosendungen gemacht, Theatervorführungen, also alles mögliche. Das heißt, es schlagen ganz viele alltagsweltliche Fragestellungen, Themen auf, und jeder, der sozusagen nachbarschaftlich aktiv ist, weiß, dass der Plan das eine ist und die soziale Wirklichkeit, in die man sich reinbegeht, dann eine andere ist, und dass man dann ja sich woanders hin bewegt, und so kommen auch immer mehr Leute dazu, mit denen man dann kooperiert. Und bei uns, wir reden ja über einen Zeitraum von über 10 Jahren, also das sozusagen hat sich dann so skaliert, natürlich dann zu Bildungsinstitutionen, Schulen, sozialen Trägern, Kultureinrichtungen, Theaterhäuser, Universitäten, aber dann natürlich auch Verwaltung, Landespolitik, Parteien etc. pp. Also das ist sozusagen das ganze Spektrum. Um das vielleicht wegzunehmen, warum hat man das gemacht? Erstens, was ich gerade gesagt habe, das ergibt sich halt so. Man geht halt immer dahin, wo es die Macht, wo man was verändern, wo man was gestalten. Und das Zweite war klar, dass wir das ja nicht zum Spaß gemacht haben oder um Protest zu machen, weil Protest so lustig ist, sondern wir wollten ein Stück weit Druck aufbauen, sprich dann auch hegemonial werden in der Öffentlichkeit und überall sein. Und deswegen haben wir uns über viele Jahre versucht, einfach überall hin zu bewegen, und es sind auch viele Leute zu uns gekommen, und dadurch ist das Ganze relativ groß geworden.
Was meinst du mit überall sein?
Ja, dass wenn dann irgendwelche Politiker irgendwelche Veranstaltungen machen und nicht mit uns rechnen in irgendeiner Schule oder irgendwie einer Einrichtung, und plötzlich geht es dann um die Mieten und dann stehen wir dann auch da, oder irgendwelche Nachbarn erheben die Stimme für uns, oder dass im Abgeordnetenhaus von Berlin wir dann irgendwie bei der Bürgeranhörung da sind oder beim Bauausschuss da aufschlagen, dass wir Fachkonferenzen selber organisieren, dass wir gleichzeitig aber auch eine Demonstration organisieren, dass wir, wie gesagt, Dachreformen, Blumen pflanzen, Kübel bepflanzen und gleichzeitig ein Gesetz schreiben, als wir einen Volksentscheid gemacht haben. Also vom Blumenkübel bis zum Paragraphen habe ich in den Jahren vieles, also ein Gesetz gelayoutet. Ein Blumenkübel ist schon schöner als ein trockenes Gesetz zu layouten, aber es ist schon alles eine Erfahrung. Also das ist die ganze Bandbreite. Und das ein bisschen pathetisch auszudrücken, ist ein großes Geschenk. Also in dieses Handgemenge sich reinbegeben zu haben mit vielen anderen zusammen. Mhm.
Ja. Kommt aus der Zeit auch dieser Satz, der so für mich so voll wichtig und sehr Sandy-typisch geworden ist, Gestalten im sozialen Handgemenge. Ist das in der Zeit entstanden für dich, oder als Reflexion davon?
Voll, ja. Also relativ spät, es war, glaube ich, das erste Mal war es ein Gespräch zwischen mir und Jesko Fetzer. Und später dann für eine Ausstellung im Hau, im Theater in Berlin, das Interviewtitel und dann die Ausstellungstitel. Und ja, es ist ein unglaublich widersprüchliches Handgemenge, in dem man operiert. Also widersprüchlich heißt, man hat ganz unterschiedliche Zugänge, Sprachen, Positionen, Werte, Praktiken aushalten. Ja, und das ist irritierend. Also man hat so einen Plan, egal was es ist, ob es der Blumenkübel oder das Gesetz ist sozusagen. Man hat eine Vorstellung, wie das bepflanzt wird oder wie das geschrieben wird. Mhm. Aber du machst es ja mit anderen zusammen, und andere bringen ihre Geschichten und ihre Vorstellungen, und allein die Sprache zu finden, gemeinsam zu sprechen, ist ja schon ein gestalterischer Akt, weil wir sprechen zwar jetzt vielleicht Deutsch, aber auch jetzt hier am Tisch, aber wenn die Vorstellungsrunde nochmal zurückgehen, als wir uns gegenseitig vorgestellt haben, dann Begriffe wie Tischlerin oder Kommunikationsdesigner, das triggert ja Vorstellungen und ganze Welten bei den Hörerinnen und Hörern jetzt gerade. Und so ist das natürlich auch, wenn wir Leuten begegnen. Und das ist, braucht alles Zeit. Also das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Lehren, dass wenn man im Sozialen gestaltet, es braucht Zeit, und es braucht auch ein bisschen Abstand von so einem klassischen Effizienz- und Produktivitätsgedanken.
Ja, das kann ich sehr bestätigen aus meiner Erfahrung. Johanna nickt hier auch. Vielleicht nochmal für die HörerInnen, die noch gar nichts gehört haben von eurer Arbeit am Cotti. Würdest du vielleicht nochmal ein bisschen zusammenfassen, warum ihr die Besetzung gestartet habt und wie sich das daraus auch das kleine Gebäude vor Ort entwickelt hat?
Ja, die Kurzzusammenfassung: Das Problem ist sozialer Wohnungsbau. Der soziale Wohnungsbau in Deutschland ist kein nachhaltiges System, sondern es ist so eine Fördersystematik, wo ja bezahlbare, preiswerte Mieten über, sagen wir, 20, 30 Jahre drin sind und dann steigen die Mieten. Und das war genau bei uns das Problem. Ist aber auch nicht nur in Berlin das Problem, ist auch in vielen anderen Städten in Deutschland das Problem im Vergleich zu anderen europäischen Ländern zum Beispiel, wo sozialer Wohnungsbau vielleicht nachhaltiger ausfällt. Das war unser Problem. Das heißt, die steigenden Mieten, die Verdrängung war unser Problem. Und das Gezi-Kondo, was du ansprichst, diese Besetzung, das ist Häuschen, das ist ein türkisches Wort, heißt über Nacht erbaut. Das haben wir halt 2012 da auf die Straße gesetzt, um weiter politischen Druck auszuüben. Also erst war da kein Häuschen, da war nur ein Bretterverschlag. Wir haben uns da hingesetzt, haben gesagt, wir haben jetzt ein Jahr lang protestiert und jetzt reicht's und jetzt bleiben wir so lange hier sitzen, bis das Problem gelöst wird.
Auch über Nacht, richtig?
Auch über Nacht, ja, klar.
Wie war das strukturiert? Habt ihr euch abgelöst? Gab Schichten? War das spontan?
Ja, das Witzige war, wir hatten gar keinen Plan. Es war jetzt nur sozusagen die Idee dieser Besetzung und das ist ja auch kein Alleinstellungsmerkmal von uns. Es gab es in der Zeit in vielen Ländern auf dieser Welt, also Occupy Wall Street in Spanien gab es das, in Lateinamerika, in Israel gab es das und ganz bekannt in Ägypten Tahrirplatz. Also das war jetzt auch kein Vorschlag von Aktivisten bei uns, sondern es war ein Vorschlag von einer Nachbarin, die meinte, wäre doch eine gute Idee. Viele fanden das verrückt und was war die Frage nochmal, wie wir es organisiert haben? Du, wir haben irgendwie gar keinen Plan gehabt. Wir haben uns aufgeteilt, wer macht das Essen, wer organisiert die Kinderhüpfburg, wer macht einen Flyer, wer bereitet eine Rede vor. Mhm. Ich habe die Paletten mit Stefan Endewart, einem Freund, Architekt, auch am Kotti gekauft und haben die in der Tiefgarage verstaut. Und wir haben eine Kundgebung angemeldet, haben Straßenfest gefeiert und als die Polizei dann nach der Vorbeischauen weg waren, haben wir die Tiefgarage aufgemacht und mit so einer Ameise die Paletten rausgeräumt und da diesen Bretterverschlag hingestellt und dann haben wir um 16 Uhr gesagt, jetzt ist hier besetzt. So. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, wie haben wir es organisiert? Wir hatten gar keinen Plan. Wir haben einfach gesessen, irgendwann mussten die ersten schlafen gehen, die anderen sind sitzen geblieben. Dann kamen nach ein paar Stunden die ersten wieder zurück, haben was zum Essen gebracht und Tee. Dann haben wir gemerkt, okay, es macht vielleicht Sinn, so ein Büchlein zu nehmen. Dann nehmen wir das Schichtbuch, dann haben wir Schichtenbuch. Und nach einem Tag kamen eigentlich schon ganz viele Leute aus der Stadt, aus dem Kiez sozusagen, also weil das sehr öffentlich war. Und das ist das Tolle, dass wenn irgendwer einen Schritt nach vorne macht um eine Sache, in dem Fall gegen steigende Mieten, dann sind ganz schnell ganz viele Leute da, die sagen, finde ich gut, ich setze mich mal dazu, trinke eine Tasse Tee. Also unser wichtigstes Tool war eigentlich unser Samovar, der Teekocher. Jeder und jeder hat einen Tee umsonst bekommen und das war eigentlich das wichtigste Organisationstool, weil das, über das Verweilen haben sich halt diese Verbindungen und auch eine Verantwortlichkeit für diesen Ort organisch, also wenig geplant, sondern eigentlich organisch gewachsen. Dann gab es ein bisschen Arbeitsteilung hier und dort, aber das hat sich alles ganz von selbst zusammengeschoben. Und bis wir dann wirklich auch das Haus gebaut hatten, was es heute ist, ist auch nochmal ein Dreivierteljahr vergangen. Also wir saßen da über ein halbes Jahr in der Kälte dann auch und dann haben wir so einen Container, so einen Baucontainer einfach dahingestellt und diese Firma, diesen Baucontainer, das war auch illegal, haben wir auch nicht gefragt, haben wir einfach gemacht, wir haben den bestellt und der hatte irgendwie so einen Slogan auf der Pritsche irgendwie so, Unmögliches machen wir sofort, Wunder dauern etwas länger. Und das fanden wir so einen super Slogan, das hat uns wirklich nochmal so einen Kick gegeben und nö, das hat sich dann eigentlich selber organisiert und wie gesagt, es gab dann ein paar Verantwortlichkeiten. Ein paar Leute haben immer Wasser geholt sozusagen, ein paar haben dann Essen gebracht und ein paar haben sich ums Programm gekümmert. Aber ja, wir haben uns so ein bisschen abgrenzen müssen von so aktivistischen Leuten, die dann so mit Freebox ankamen und meinten, alle müssen alles machen. Das fanden wir jetzt nicht. Also warum auch eine Freebox? So arm sind wir nun wiederum auch nicht. Fanden viele Nachbarinnen das komisch. Also wir haben alle sozusagen, wir haben später darüber geredet, Sorge getragen. Also alle haben diese soziale und materielle Care-Arbeit eigentlich geleistet und erst nach ein, zwei Monaten sind wir mal zusammengekommen und haben mal zusammen zurückgeschaut, wie ist denn das eigentlich passiert und haben uns so Geschichten erzählt, wo vielleicht auch ein bisschen schwierige Situationen, man sitzt ja im öffentlichen Raum, ne? Ja. Das ist ja nicht so ganz einfach, das Thema zum Beispiel Drogennutzerinnen, Obdachlose sind die willkommen, haben wir sehr lange diskutiert, waren viele dagegen am Anfang. Am Ende der Diskussion waren alle willkommen. Immer die Regel war, man muss sich benehmen. Ja? Also Alkohol war auch ein Thema. Bier darf man trinken, man muss sich nur benehmen und respektvoll umgehen. Und das geht dann alles. Und ja, vielleicht nochmal so ein bisschen wehmütig zurückblickend. Das Magische war, das ist eigentlich immer bei Versammeln im öffentlichen Raum so, aber bei Demonstrationen auch. Aber da war das nochmal viel diverser von den Personen, die da zusammengekommen sind. Also wenn dann so der kleine Punker mit dem türkischen Jugendlichen oder abends kommt dann der obdachlose ehemalige Hochschullehrer irgendwie, der die Trennung nicht verkraftet hat und eigentlich ein ganz großer Poet ist vorbei. Und also das ist unglaublich bereichernd für mich gewesen. Also ich rede da gerne mit vielen Leuten überall, immer. Aber das war nochmal eins obendrauf, dass da so viele unterschiedliche Geschichten an einen herangetragen wurden. Ein unglaubliches Geschenk. Also da wird eigentlich deutlich, jetzt zum Ende zu kommen von dieser langen Ausführung, was für ein Reichtum unsere Städte sind. Ja, wie divers, wie vielfältig die sind. Und immer nochmal vor Augen halten, in was für Blasen, auch wenn wir offen sind und wir uns täglich bewegen eigentlich. Mhm. Und das, glaube ich, tut jedem gut, mal einen Schritt zur Seite zu gehen und ja, die Augen und die Ohren aufzumachen, vielleicht auch ein bisschen die Herzen.
Danke für das super Schlusswort. Genau, deswegen habe ich auch nochmal so nachgebohrt, weil, glaube ich, wirklich wichtig ist, um erstmal ein Bild davon zu bekommen, wer war vor Ort, wie sah das aus, um das Ganze zu verstehen. Und ich finde auch den Container-Slogan, den du selbst gerade schon erwähnt hast, interessant. Sowohl die Basisarbeit vor Ort, dabei aber auch immer wieder mit den Nachbarn gemeinsam zu überlegen, was wollen wir nicht, wie wird dieses Projekt vielleicht auch nicht zu so einem typischen linken Plenumsstruktur, die dann wieder andere irgendwie ausschließt.
Ja, na, wenn ich dich kurz unterbrechen
an dieser
Stelle, weil mit den Nachbarn zusammen, also unser Verständnis wäre immer, wir sind die Nachbarn. Und ich glaube, das ist ganz wichtig sozusagen, weil das heißt, also A, es ist natürlich einfacher, weil wir da wirklich wohnen. Das ist was anderes, wenn man projekthaft irgendwo hingeht. Aber es geht darum, sich gemein zu machen. Ne? Und sozusagen dieses Wir, die auch versuchen innerlich so ein bisschen sich zu verbieten und ja, sich gemein zu machen. Ich kann es nicht anders sagen an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir sind, also ich und meine ehemalige Partnerin und noch ein, zwei andere, die auch vorher vielleicht schon ein bisschen gesellschaftspolitisch unterwegs waren, die bis bekannter sind, die haben immer gefragt, wie habt ihr das denn geschafft, die Nachbarn zu organisieren? Wie habt ihr das denn gemacht? Und das fand ich immer eine total komische Frage. Nicht ich habe die Nachbarinnen, sondern wir haben das, wir sind Teil dieser Nachbarschaft und wir haben das alle irgendwie zusammen gemacht. Ja, das finde ich wichtig.
Ja, voll gut, dass du es nochmal so klar hervorhebst. Okay. Ja, bei wir, ich meinte tatsächlich dich und die NachbarInnen, also dich als Nachbarn. Ja. Genau, aber das ist auf jeden Fall ja ein Unterschied. Wahrscheinlich auch ein Unterschied zu Parks ein bisschen, da kommen wir gleich noch dazu, frage ich mich. Was ich noch sagen wollte oder an der Stelle ist vielleicht noch einmal, um ja für diesen Anfangsblock nochmal trotzdem auch einzugehen, auf was eure Erfolge, was die Reichweite waren, die ihr als NachbarInnen gemeinsam erreicht habt. Ihr habt ja tatsächlich sehr viel gewonnen und möglich gemacht. Und du kannst mich gerne korrigieren. Ich weiß nicht, ob ich es komplett richtig formuliere, aber so wie ich es verstanden habe, was deinen Vorträgen und deinen bisherigen Gesprächen mit mir über das Projekt, oh Gott, Projekt ist auch gar nicht der richtige Begriff, über den Protest, ja, kann ich das sagen?
Ja, schwierige Frage, ja.
Über die Zeit, dass ihr tatsächlich mit erreicht habt, dass die Stadt Berlin die Hochhäuser zurückgekauft habt und ihr mit beteiligt wart in der Wiederverstaatlichung davon, richtig?
Ja, also wir hatten ja mehrere Forderungen ganz am Anfang. Also ja, das ist eines der größten Erfolge, ist die Rekommunalisierung der damals unter Thilo Sarrazin, einige erinnern sich noch an den Sozialdemokraten und Vordenker der AfD, wie ich ihn eigentlich eher nennen würde. Der war damals Finanzsenator und hat diese ganzen Wohnungsblöcke verkauft, da rund ums Kottbusser Tor. Aber das sind nicht nur die am Kottbusser Tor, sondern die gesamte Wassertorsiedlung wurde zurückgekauft. Das sind mehrere hundert Millionen Euro, die da reingegangen sind. Und vorher hatten wir auch schon so ein paar kleine Erfolge wie Milieuschutzgebiet, Mietzuschuss, das geschützte Segment in den kommunalen Gesellschaften. Also wir haben 2015 auch einen Volksentscheid gemacht, das Wohnraumversorgungsgesetz dann mit der Politik zusammen verfasst. So beim Daumen gepeilt waren es schon einige Milliarden Euro, jetzt nicht wir alleine als Initiative, sondern mit vielen anderen im Verbund, was diese Bewegung, die mit uns und ein paar anderen vielleicht den Anfang an Initiativen den Anfang genommen hat, dann in die soziale Wohnraumversorgung geschoben hat. Und ja, jetzt sind die Häuser wieder in Landesbesitz, das ist ein riesiger Erfolg. Ja. Ja, es besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit, dass wir auch nachhaltig diese dann doch sehr sozial arme oder schwache, sagt man glaube ich nicht, aber arme Bevölkerung dort vor Verdrängung noch ein paar Jahre schützen kann. Die Chance besteht jetzt. Ja.
Ja. Ja. Und wie hat sich das verändert? Gibt es noch aktiv Protest vor Ort im Moment? Gibt es wieder Mobilisierung? Ist diese Phase erstmal zu Ende? Ich habe das auch so ein bisschen so verstanden, dass du erstmal die Initiative verlassen hast.
Genau, ich bin vor 2,5 Jahren ungefähr ausgestiegen. Das hat so mehrere Gründe, also persönliche Gründe, aber auch politische Gründe. Es gab einen Regierungswechsel. Nach den ganzen Erfolgen dachte ich, es ist vielleicht mal ein guter Moment auszusteigen. Reicht jetzt auch mal. Und ich würde auch sagen, dass nicht nur bei Kotti und Co., also die Initiative gibt es noch und passieren auch in der Nachbarschaft ganz viele Sachen. Man engagiert sich jetzt in den Mieterräten oder den Mieterbeiräten bei den kommunalen Gesellschaften. Also viel kleinteiliger Arbeit, weniger Protest, aber auch so soziale Sachen oder dass man so Kick It Like Kreuzberg ist so ein Fußballturnier mit Jugendlichen, was Mitstreiter Jannis schon seit 2 Jahren. Aber insgesamt muss man sagen, dass die mietenpolitische Bewegung in den letzten Jahren in Gesamt-Berlin rückläufig ist. Also der Wumms ist ein bisschen raus. Das hat ganz, ganz viele Gründe. Das müssen wir jetzt hier vielleicht nicht ausführen. Aber das Bewegungsmomentum ist jetzt gerade vorbei. Und das ist natürlich ein bisschen traurig, weil die Situation auf dem Wohnungsmarkt ja generell im Großen und Ganzen sich nicht gebessert hat und die kleinen Breschen, die wir geschlagen haben, natürlich auch schnell wieder durch den Markt zugeschüttet werden.
Und gleichzeitig Erfolge wie der Rückkauf ja auch ein bisschen eine Sicherheit mit sich bringen erstmal.
Ja, genau.
Also nicht alles ist rückgängig machbar, aber ja.
Nein, also wir haben am Kottbusser Tor, um ein Beispiel zu geben, 90 Gewerbeeinheiten. Ja, das sind 90, wir haben verhältnismäßig starken Mieterrat da auch. Und es gibt eine Kooperationsvereinbarung auf der Nordseite, im großen Gebäude dort. Das heißt, diese Gewerbetreibenden, um mal zum Beispiel zu nennen, sind im Vergleich zu vielen anderen Gewerbetreibenden von direkter Verdrängung geschützt. Das ist ja schon total irre, weil alle wissen, Gewerbe ist mehr oder weniger von heute auf morgen kündbar. Ja. Ganz einfach ist es nicht, aber es ist viel, viel, viel prekärer als ein Wohnungsmietvertrag. Das ist vielleicht so ein plakatives Bild eigentlich. Ja. Also wo sich die Gewerbestruktur in den ganzen Kiez ringsherum andauernd wandelt, gefühltermaßen alle 2 Wochen neuer Laden, ist es beim Kottbusser Tor selber relativ stabil. Ja.
So viel erstmal zu Berlin. Jetzt wechseln wir einmal nach Hamburg, zurück nach Hammerbrook, wo wir uns ja auch befinden. Johanna, beschreib du doch mal die Nachbarschaft hier und wie ihr euch begonnen habt zu organisieren, was da deine Begierden und deine Motivation war.
Ja, zuerst einmal würde ich die Nachbarschaft natürlich unterscheidet, die sich maßgeblich vom Kottbusser Tor. Wir sind hier in Hammerbrook in einem Stadtgebiet, was hauptsächlich von Gewerbe und Industrie geprägt ist. Vielleicht kann ich ja einmal den Blick aus dem Fenster hier rundum beschreiben. Also wir sehen auf der einen Seite das leerstehende Kraftwerk Bille, ein Backsteinbau, ein großer. Wir gucken auf den alten Recyclinghof mit dem jetzigen Baubestand, wo schon ein Teil abgerissen wurde. Wenn wir ein bisschen weiter rumgucken, sehen wir den Elbtower, wo die Hafen City hier ranwächst und irgendwie auch diese stadtpolitischen oder stadtentwicklungspolitischen Motive von stromaufwärts am Elbe und Bille sich ankündigen mit ihrer Veränderung. Dann haben wir noch eine Fabrik, das Hochhaus von oder das Verwaltungsgebäude von einer Versicherung und auf der anderen Straßenseite dann das Atelierhaus Bullerdeich mit, glaube ich, fast 30, 40 KünstlerInnen, die dort arbeiten. Also insofern, in dieser direkten Nachbarschaft haben wir anders als am Kottbusser Tor gar keine bewohnenden Menschen. Ne? Also es geht dann so ein bisschen weiter weg, da gibt es welche. Aber hauptsächlich haben wir hier eine arbeitende Nachbarschaft und genauso definieren wir auch in diesem Projekt die Nachbarschaft als ein sehr offenes Konstrukt. Also alle Menschen, die da sind und hier Zeit verbringen und ihre Energie investieren in einer Form, erzählen wir mit zu dieser Nachbarschaft, die wir mit einbeziehen. Das ist so das eine. Und wie es zu diesem Projekt Parks kam, das ist so eine längere Entwicklung. Also wie gesagt nochmal, wir haben jetzt das Atelierhaus Bullerdeich, es gibt aber auch noch das Kulturelle Neuland e.V. mit dem Südpol und dem Atelierhaus, es gibt das Uhrenhaus mit Ramona Records. Also es gibt hier schon sehr lange eine Tradition irgendwie von Kulturschaffenden, die hier tätig sind, aber die auch schon immer den Raum drumherum mitgeprägt haben und sich auch um diesen Raum gekümmert haben auf der einen Seite. Und dann gab es die Pläne der Stadt mit einem Grünzug, dem Alster-Bille-Elbe-Grünzug, also die drei Gewässer Hamburgs zu verbinden, also die Alster in der Innenstadt bei St. Georg, dann hier durch Hammerbrook laufend bis zur Bille, an der wir hier auch irgendwie so gut wie sitzen an der Uferkante.
Und dann die Bille ist eher ein Kanal, richtig?
Ja, die Bille ist ein Fluss, der in die Elbe mündet, aber hier in diesem Bereich in Hammerbrook schon industrialisiert ist, also eigentlich den natürlichen Flusscharakter komplett verloren hat, sondern wie ein Industriekanal aussieht. Sandy guckt mich auch ganz fragend an.
Ich dachte, das wäre ein Spitzname. Heißt wirklich Bille?
Ja. Der Fluss heißt Bille, ja.
Wusste ich nicht. Okay.
Ja, und dann geht es irgendwie weiter durch den Stadtteil Rothenburgsort bis an die Elbe beim Entenwerder Park. Genau, und dafür gab es einen Masterplan, der irgendwie hier diesen Grünzug schon mal verbildlicht hat. Und das sah sehr ordentlich aus, ne? Mit einer Uferpromenade und einer sehr geradlinigen Gestaltung. Und da ist dann doch schon in der Form auch eine Unruhe entstanden, zu sagen, okay, was bedeutet denn das eigentlich für die Nachbarschaft, die es hier ist? Was bedeutet das für die sozialen Strukturen, die hier sind? Mhm. Worüber reden wir hier? Wir reden über einen der letzten wirklich innerstädtischen Freiräume Hamburgs, in denen irgendwie wirklich auch Dinge spontan passieren können, in der irgendwie so eine Gestaltung da ist und diesen Raum auch in der Form zu schützen, aber auch irgendwie in die Langfristigkeit zu transportieren.
Ja,
vielleicht. So, das war das Ansinnen eigentlich.
Mhm. Vielleicht machen wir noch mal einen kleinen Schwank, um das ein bisschen noch mehr zu erklären, weil es ja tatsächlich sehr anders ist als in Halle. Ist ja meiner Meinung nach einer der Vorteile in Halle, dass es da noch deutlich einfacher ist, so Freiräume durch günstige Mieten und auch Leerstand mal kurzfristig eine Ausstellung zu machen, eine Installation, Experimentenladen erschwinglich zu mieten für die Studierenden und KünstlerInnen und DesignerInnen vor Ort und hier in Hamburg durch die krass hohen Mieten und dadurch, dass die Stadt so extrem rigide geplant ist, ist das ja wirklich super selten und ja, Hammerbrook als eines der wenigen Viertel, was auch noch viel von KünstlerInnen und DesignerInnen mit Ateliers und so genutzt wurde in den letzten Jahren. Und das stand da auf jeden Fall auf dem Spiel an dem Punkt.
Ja, in der Form. Also zumindest das, was so direkt in diesem Grünzug liegt. Ne? Und dann wurde von der Umweltbehörde ein Auftrag ausgeschrieben, wo es darum ging, irgendwie den Alsterbille-Grünzug mit temporären Maßnahmen in der Form anzukündigen und gleichzeitig aber hier auch schon einen Beteiligungsprozess zu beginnen. Also ich sag ausdrücklich Beginn, weil tatsächlich das nur auf ein Jahr angelegt war. Und wie Sandy das ja auch schon so schön meinte, solche Prozesse brauchen einfach Zeit. Also so, da ist ein Jahr, wenn man wirklich eine soziale Struktur aufbauen will, wenn man wirklich Beteiligung ernsthaft denkt, dann ist das einfach auch nicht ausreichend. Mhm. Und der dritte Punkt, der mit beauftragt wurde, war die Umgestaltung, die Transformation des alten Recyclinghofs, auf dem wir uns jetzt befinden, der da schon ins Verwaltungsvermögen Stadtgrün überführt wurde, also sozusagen schon eigentlich markiert war als Freiraum, als öffentlicher, aber halt noch nicht zugänglich war, zu transformieren in einen Park, in einen grünen Raum in der Form. So. Und daraufhin haben wir uns beworben in einem Zusammenschluss mit Atelier Le Balteau, das sind Landschaftsarchitekten aus Berlin, und Studio Umschichten war am Anfang mit dabei und halt der Hallo e.V., als Träger auch für nachbarschaftliches Engagement offiziell. Aber gleichzeitig wurde diese Bewerbung für diese Ausschreibung schon immer formuliert mit der Nachbarinschaft. Also wo es irgendwie darum ging, okay, was bedeutet das, wenn wir uns jetzt in diesen Prozess reinbegeben, machen, also so was sind, wo liegen da die Gefahren, wo liegen da die Chancen drin, haben wir da überhaupt eine Möglichkeit mitzugestalten oder werden wie so ein Feigenblatt so vorgeschoben und danach kommt dann trotzdem die Entwicklung, die von vornherein geplant war, also da war sehr viel Unsicherheit, auch bei uns, aber auch bei allen Nachbarinnen.
Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch Sandy sieht so aus, als würde er das kennen, diese Gefahr, vorgeschoben zu werden.
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal eigentlich eine Frage. Also gab es, weil die Planung, gab es schon sozusagen diese typischen Renderings, die man kennt?
Genau, und da, weil, da
also
musste ich...
Das ist ja immer so, finde ich, irgendwie so, wo man denkt so, hoppla.
Ja, genau, das gab es in Form eines Masterplans, also das, was ich ja eben beschrieben hatte,
schon
das war
Begriff,
sehr ordentlich. Auch. Genau, und das ist aber das Interessante, was natürlich in diesem Prozess dann passiert ist, weil du es vorhin mit der gemeinsamen Sprache meintest, geht es auch in diesem Parksprozess ganz stark darum, die gemeinsame Sprache überhaupt auch erstmal zu finden, auch zwischen uns als lokalen AkteurInnen und den VertreterInnen von Behörden. Also weil die natürlich aus dem Planungskontext kommen. Bei Parks sind es meistens eher kulturelle AkteurInnen. Und bis man irgendwie erstmal versteht, was bedeutet denn überhaupt so ein Masterplan, warum ist denn überhaupt diese Sprache so, wie sie ist? Und was ist das eigentlich auch vielleicht auch für eine Behörde erstmal für ein Mittel, um eine bestimmte Idee in die Welt zu bringen? Und und inwiefern ist das, was da zu sehen ist, eigentlich schon festgeschrieben? Also ist das wirklich, ist es wirklich das oder bedeutet das erstmal nur einen Grünzug in ein Stadtgebiet einzuschreiben.
Das ist vielleicht erstmal ein Bachelorplan.
Ja, vielleicht ist es erstmal ein Bachelorplan. Ja, genau.
Und nochmal zum Hallo e.V. damals. Mit wem hast du dich da engagiert? Mit wem habt ihr euch beworben? Was sind das für Leute? Was ist da euer Hintergrund?
Also der Hallo e.V., also ich bin ja erst sozusagen mit Entstehung von Parks dazugekommen. Deswegen, genau, der Hallo e.V. Nennt sich auch Hallo Verein zur Förderung raumöffnender Kultur. Und das beschreibt eigentlich schon, der Name des Vereins beschreibt ganz gut, worum es dem Verein geht. Also mit kulturellen Mitteln, mit kulturellen Formaten Räume zu öffnen, die unzugänglich sind. Und sie aber auch mit der Idee, sie langfristig in eine gemeinwohlorientierte Nutzung zu bringen. Also auch das zu verstetigen. Jetzt nicht nur ein Feuerwerk abzuschießen und zu sagen, oh, ist das aber ein schöner Ort, also diese alte Industrieanlage, sondern zu sagen, ja, aber was könnte denn an diesem Ort eigentlich noch sein? Was würde denn passieren, wenn wir den langfristig zusammen denken? Was gibt es überhaupt für Bedarfe in der Stadt, also in der Nachbarinschaft, aber auch in der gesamten Stadt, die hier verortet sein könnten? So, mit wem müssten wir da zusammenarbeiten, damit wir schaffen, diese Räume auch langfristig zu nutzen? Da könnte ich zum Beispiel nochmal sagen, dass wir uns auch als Verein zusammengetan haben mit anderen in einer Initiative AG Ost genannt, weil natürlich, ich habe das ja schon vorhin gesagt, also die Planung von stromaufwärts am Elbe und Bille natürlich irgendwie ganz viel hier verändern würden und wir irgendwie der festen Überzeugung sind, dass es keinen Sinn macht, alles zu überplanen, sondern zuerst zu gucken, was ist denn eigentlich schon da und worauf kann aufgebaut werden. Und das sind gar nicht nur kulturell Aktive, das ist auch die Rudervereinigung Bille, die da irgendwie, glaube ich, 125 Jahre ihren Standort hat.
Das ist ein Ruderclub. Tatsächlich genau. Ein Sportverein?
Das ist tatsächlich ein Sportverein, ein Arbeiterruderverein hier am Billebecken in Rothenburgsort und die auf einem der wenigen öffentlichen Grundstücke in diesem Bereich liegen. Und deshalb das natürlich irgendwie interessant war, das vielleicht auch zu überplanen und die irgendwie nach einem jahrelangen Einsetzen dafür, dass sie diesen Standort behalten, jetzt auch tatsächlich dort gesichert bleiben können. Mhm. Und das ist das, was ich irgendwie meinte. So. Also das ist ja schon eine Vereinsstruktur, die ganz viel Angebot macht, auch für den Sozialraum, für Kinder, für Schulen, für Erwachsene, die irgendwie immer einen Zugang zum Wasser ermöglichen, wenn man nachfragt, die irgendwie das Vereinsverein zur Verfügung stellen. Und wenn man jetzt irgendwie diese Struktur abrasiert, was Neues dahinstellt, dann braucht man danach, damit man ja eine lebenswerte Stadt hat, müsste man genau das eigentlich wieder neu etablieren. So, und das ist einfach das, was wir versuchen zu erhalten.
Was war deine persönliche Motivation? Warum hast du gedacht, okay, für diesen Masterplan, ich möchte da mit beteiligt sein, das kann nicht so sein. Wir wollen einen Gegenvorschlag machen oder das übernehmen, diesen Anteil.
Ich glaube, was ich sehr spannend sehr interessant für mich fand, ist, ich habe ja davor lange Zeit auch oder einige Zeit auch in Halle-Neustadt gearbeitet und bin auch immer gependelt irgendwie zwischen Hamburg und Halle-Neustadt und habe festgestellt, ich glaube, ich würde gerne mal an dem Ort arbeiten, an dem ich hauptsächlich auch lebe. Mhm. Also das war eine Motivation. Also
das ist bei dir Hamburg.
Das ist bei mir Hamburg, genau. Und wir hatten das ja am Anfang schon irgendwie, wie respektvoll das eigene Umfeld gestalten, dass ich auch hier so eine Handlungsberechtigung vielleicht auch für mich gesehen habe. So.
Weil du dachtest, als Tischlerin und Designerin mit sozialem Fokus hast du auch schon Fähigkeiten, die du hier anwenden kannst?
Ich glaube, Handlungsberechtigung, dass ich irgendwie denke, naja, hier, also natürlich immer mit der Nachbarinschaft und mit allen Akteurinnen, die drin sind, aber zu sagen, okay, das ist auch die Stadt, in der ich lebe und hier gestalte ich auch mein eigenes Lebensumfeld und nicht das Lebensumfeld von anderen Menschen. Ja. So, das fand ich war ein Punkt. Das zweite ist irgendwie dass es irgendwie diese ganze Vorarbeit vom Hallo e.V. gab. Das fand ich, also darauf aufzubauen, ist ein riesiges Geschenk. Diese Nachbarschaft kennenlernen zu können, ist auch ein großes Geschenk. Und dann gleichzeitig zu sagen, es hat eine Aussicht auf eine Langfristigkeit und das auch mal diese ganzen Prozesse, die wir als Gestalterin lostreten, formulieren, dafür Formate entwickeln, auch in eine Langfristigkeit zu ziehen und dann irgendwie darin auch wieder neue Konzepte zu entwickeln. Das finde ich eine sehr tolle Aufgabe. Ganz am Anfang zum Beispiel war ein Format Werkstätten für den Kopf, haben wir das genannt. Da haben wir irgendwie möglichst breit eingeladen. Da ist auch erst der Name Parks entstanden. Also es ist wirklich auch so ein Prozess entstanden, weil wir gesagt haben, es geht ja nicht um einen Park, sondern es geht um viele Parks. Also jeder Parkabschnitt in diesem Alsterbell-Elbe-Grünzug ist unterschiedlich. Aber auch selbst diese Fläche vom alten Recyclinghof ist für alle Nutzerinnen irgendwie unterschiedlich, weil sie mit einem anderen Fokus raufgehen und drauf gucken. So.
Vielleicht nochmal, was hier so stattfindet. Manche NachbarInnen kommen heute hier, um hier Basketball zu spielen. Letztens habe ich zwei ältere Leute getroffen, die jetzt hier immer, weil im Sommer ihr Sportangebot nicht stattfindet, in den Sommerferien hier dann bei dem überdachten Stück sich bewegen und so ihre Sportpause überbrücken. Manche kommen ja zum Schwimmen, manche kommen her, um sich ein Eis am Kiosk zu holen.
Genau, wir haben noch das Hallo-Radio, das ist ein Internet-Community-Radio, was vorne jetzt in einen Container gezogen ist und von da aus sendet. Dann gibt es das Kiosk-Projekt, was irgendwie ein Nachbarschaftskiosk ist, in dem du jetzt ja auch erzählt hast, dass das gemeinschaftliche Kochen stattfindet, Lesungen stattfinden, das Kinderprogramm stattfindet für die Kids aus der Umgebung, die irgendwie sehr, sehr wenig Anlaufpunkte im Sozialraum haben.
Weil es eben eher eine Industriegegend ist.
Ja, weil es eine Industriegegend ist und es eigentlich kein anderes Angebot gibt, de facto so. Dann haben wir eine Tischtennisplatte mit dem Verein Schrott bewahre, haben wir so eine Lagerstruktur, da fangen wir an zu entwickeln, dass es auch so Materialkreisläufe hergestellt wurden. Es gibt die Gärtnerin-Gruppe, es gibt die Leute, die hier einfach nur herkommen, um Basketball zu spielen oder irgendwie einen Geburtstag zu feiern. Es gibt letztes Jahr waren es irgendwie 80 Veranstaltungen pro Parksaison, also von Mai bis September.
Das ist schon richtig viel.
Das ist schon richtig viel dafür, dass wir wirklich auch nicht wir liegen zentral, aber tatsächlich muss man schon von Parks wissen, um hierher zu kommen.
Das stimmt.
Was ich interessant finde, wenn wir jetzt hier so aus dem Fenster gucken, ich bin ja schon zum zweiten Mal hier, das sieht alles ein bisschen unfertig aus. Und ich frage mich sozusagen, ob das, also es ist in meinen Augen eigentlich eine Qualität, dass es sozusagen so ein Gestus von Freiraum und Möglichkeitsraum hat. Das ist, also man könnte sich ja auch vorstellen, ihr gestaltet alles komplett zu, also mit urbanen Möbeln, kann man ja machen, oder alles wird farbig gestrichen. Und da gibt es eigentlich eine Parallelität zu dem Gegekondo bei uns, was auch eigentlich erstmal so eine leere Hülle war, die so sehr informell zusammengezimmert wurde, und daran konnten sich ganz unterschiedliche Bedarfe, Praxen jeglicher Natur andocken. Und so ein bisschen, was du gerade aufgezählt hast, klingt es auch wie so ein organisch wabernder Prozess, der eben nicht Planung bis zum Punkt denkt, da ist was abgeschlossen, sondern das bleibt immer durch diese offene Anordnung und durch diesen Gestus des Unfertigen, der Brache, der Freifläche auch ein Raum für Ideen, Fantasien und Wünsche.
Genau, das ist vielleicht, weil du es jetzt auch sagst, mit dem Unfertigen. Es gab vor anderthalb Jahren einen landschaftsarchitektonischen Wettbewerb, ein Teil dieses Alsterbille-Elbe-Grünzugs betreffend, in dem hier auch der alte Recyclinghof liegt, den Atelier Le Balteau für sich entschieden hat, wo wir auch ganz viel als Beraterin mit reingearbeitet haben. Und dieser Entwurf heißt Park in Progress, also wo es eigentlich darum ging, dass man sagt, okay, also wir brauchen gar keinen Parktypus, oder hier braucht es vielleicht keinen Parktypus, der einmal fertig ist, sondern wir müssen Mittel und Wege finden, wie sich dieser öffentliche Raum auch stetig verändern kann. Und dadurch, dass jetzt tatsächlich so ein Teilnahmewettbewerb Atelier Le Balteau das gewonnen hat, gibt es tatsächlich jetzt auch sowas wie so eine politische Willensbekundung und Verpflichtung, das auch zu ermöglichen, was eine große Herausforderung ist, auch für Verwaltung, also auch für Instandsetzung und Pflege auch von öffentlichen Räumen. Ne, das gibt ja sehr, das ist ja einfach aufgeteilt, ne? So, wer kriegt jetzt von wem Geld, um was genau an Freifläche auch zu pflegen. Und so ein Park in Progress stellt das natürlich auch alles in Frage. Und da ist es auch eine Riesenaufgabe oder Herausforderung jetzt für alle Beteiligten.
Ja, und es wirft ja direkt eine Menge Fragen auf in Bezug auf die Gestaltung. Also der Verein heißt ja im Untertitel, glaube ich, Raumöffnende Kultur, hast du gesagt?
Verein zur Förderung raumöffnender Kultur.
Ja, und das würde ja andersrum bedeuten, wenn wir sozusagen jetzt über die formale Anordnung auf diesem Grundstück sehen, dass Gestaltung natürlich auch Räume verschließen kann. Ja, also dass man, also das Beispiel, was ich gerade genannt habe, dass ihr gestaltet den Raum ja nicht durch, sondern es ist hier sozusagen Raum zur Anordnung, zur permanenten Transformation, zum Andocken da. Und Also, ich weiß nicht, ob wir das später vielleicht vertiefen wollen, aber ja. Raum kann, also diese Gestaltung, Design kann auch Räume schließen. Und ich finde, dass gerade im Social Design fällt interessant auf den Gestus, die Anmutung, die Ästhetik zu sprechen zu kommen, darauf genau hinzuschauen, weil vieles, was wir sehen oder was in meinem Instagram-Feed drin ist sozusagen, das ist sowas von zu Ende gestaltet. Das verschließt eigentlich eher Räume, ist exklusiv, hat ästhetische Distinktionen und das halte ich für diese Art der Praxis für eher ein Problem als für die Lösung. Deswegen finde ich das sehr plakativ, wie du das beschrieben hast. Danke.
Ja, ich erinnere mich noch gut, dass also eine gute Beobachtung, Sandy, weil als ich das erste Mal hier war, das ist bestimmt schon 4 Jahre her. Weiß nicht, ob das zeitpunktmäßig hinhaut, Johanna. Auf jeden Fall war ich erstmal so, aha, das heißt Parks, aber eigentlich ist hier schon mega viel Beton. Es fängt so ein ganz kleiner Garten an, sich zu formieren. Wer macht den wohl? Und was total ästhetisch irritierend war, aber ich glaube total öffnend, war, dass es so Furchen im Beton gezogen wurden von euch und dann daran Kletterpflanzen hochgewachsen sind. Ich denke sowas wie Feuerbohnen, Blauregen, die einfach so an Seilen vielleicht 4-5 Meter in die Höhe wachsen. Aber so der Boden, man ist ja sonst so von Parks gewöhnt, es gibt auch Gras, vielleicht reicht das schon, damit es ein Park ist, dass es eine Grasfläche gibt. Im allgemeinen Verständnis und das war hier nicht so, aber dann ging es so in die Höhe mit dem Grün und das fand ich irgendwie mega spannend und ich glaube, dass ja vielleicht auch so ein nicht übergestalteter Irritationsmoment ist, der wirklich einen dazu anregt zu überlegen, was könnte hier eigentlich noch alles möglich sein.
Genau, also wir hatten, also natürlich jetzt zu dieser Gestaltung, wir arbeiten immer noch mit Atelier Le Baltour zusammen, also das heißt, wenn wir hier etwas verändern, dann halten wir schon nochmal Rücksprache, holen uns eine Meinung oder eine Idee ein oder auch einen Entwurf, den wir dann aber hier in Bauworkshops umsetzen. Und zum Beispiel diese Vorhänge sind entstanden, als es noch auf beiden Seiten eine Bebauung gab und diese Vorhänge eigentlich den Blick geleitet haben und auch die Wege, also dass man irgendwie auch diese große Fläche unterbricht und auch in so einen Mäandern gerät, wenn man sich da drin bewegt und sich dann erst der Blick auf die Bille oder auf die Weite dahinter öffnet. Als dann das Gebäude nebenan also das eine Gebäude Seite abgerissen wurde, hatten wir ein bisschen das Problem, dass diese hängenden Gärten so im Nichts enden. Und dadurch ist halt dieses, was wir Pionierfeld nennen, weil da hauptsächlich Pionierpflanzen wachsen, entstanden, was jetzt inzwischen schon ein Wäldchen ist. Also es sind schnell wachsende Pappel- und Weidensorten und Ruderalpflanzen, die dort angesiedelt sind und die eigentlich jetzt das Volumen der abgerissenen Halle irgendwie wieder aufgreifen und auch gleichzeitig Schatten spenden und hier für das Mikroklima was Gutes tun und für die Biodiversität. Also es gibt schon auch immer sehr, sehr präzise gestalterische Gedanken.
Ja.
Und die sich aber da herantasten, erstens, dass es ja immer noch ein Gelände in Transformation ist. Also es muss ja auch irgendwie immer noch gerechtfertigt sein, wie viel Mittel investiert werden in diese Gestaltung. Zumindest solange noch nicht klar war, wie es weitergeht. Und das andere ist zu sagen, aber auch nicht die Fläche zu überschreiben. Also zu sagen, okay, es ist ja ein alter Recyclinghof. Brauchen wir überhaupt überall Grasflächen? Ne? Also wir brauchen Flächen, wo wir uns niederlassen können. Aber hier ist ja auch ein idealer Ort für laute Sportarten. Also Skaten ist ja mit Verein für Skateboardkultur ein Skatebereich entstanden im Selbstbau. Vorne Basketball spielen etc. Ne? So, und dafür sind eigentlich auch wieder betonierte Flächen oder asphaltierte Flächen vielleicht auch ganz gut im Stadtraum.
Und es ist so schön zu sehen, wie es einfach wirklich wächst und sich verändert und grüner wird und vielleicht dadurch auch ein bisschen kühler wird.
Im Sommer donnert deswegen auch das Dach. Genau, aber das ist auch, glaube ich, eine so der großen Freuden von uns, einfach auch zu beobachten, wie das, was wir alle hier gemeinschaftlich gesetzt haben, wächst. Also sowohl im Sozialen als auch jetzt irgendwie die Pflanzen und die Bäume. Und glaube ich, was uns alle am meisten fasziniert, sind die Bäume, die sich von alleine durchboxen, also von dem man irgendwie weiß, okay, die haben jetzt ein paar Jahre 20 Meter Wurzeln unten entwickelt und jetzt brechen sie durch den Asphalt und machen einfach ihr eigenes Ding so und wir gucken einfach nur, okay, wie können wir unsere Gestaltung, wie können wir unsere Gestaltung auch da drum denken.
So. Und dann gleichzeitig das Gartenteam, die so ja wahrscheinlich auch einen sehr eigenen Plan haben und einen immer noch wachsenden Garten anlegen und pflegen, der auch eine wilde Elemente hat, aber von dem ich bin ja auch Gärtnerin, ein bisschen Hobbygärtnerin, auch fasziniert bin, wie ordentlich und auch geplant und strukturiert der wiederum ist dafür, dass es auch ein gemeinschaftliches Projekt ist oder vielleicht gerade deswegen.
Gerade deswegen, aber auch natürlich, weil sie irgendwie mitdenken, dass auch diese Wildheit ein bisschen mitdenken und sagen, okay, wir wollen halt im nächsten Frühjahr oder so möglichst lange im Herbst noch irgendwas haben für die Insekten. Deswegen lassen wir mal einen Kohl stehen, dass er blühen bleibt.
Ja.
Die auch einen Blick haben, so was wächst an den, in den Nachbarn. Nachbarflächen, also was gibt es für Pflanzen, die da vielleicht, die wir hier retten können und die wir hierher bringen, weil da jetzt eine Baustelle ist und diese Brachfläche versiegelt wird. So. Also so, da gibt es schon den großen Blick auch wirklich fürs Detail.
Johanna, währenddessen ich Sandy so sehr draufgängerisch wahrnehme und der auch gerne mal so auf die Kacke haut, finde ich, bringst du so ein bisschen eine andere Energie auch mit, die vielleicht, ja, ich würde es als besonnen beschreiben und ein bisschen ausgleichend ist und so sehr, du strahlst so was aus, was so Gruppen, ja, gewisse,
brauchen.
Ja, genau, genau, das stimmt, was Gruppen brauchen. Und ich finde, das passt auch zu den Beschreibungen, die du schon gemacht hast, zu wie ihr als Kollektiv oder als Gruppe hier vor Ort in Parks mit so einem, ja, ganz wichtigen Schwerpunkt auf Langfristigkeit arbeitet und ja auch so ein Durchhaltevermögen, das total wichtig ist für soziale Gestaltung und eben dieser Faktor, wirklich lange an einem und dem gleichen Ort zu sein, der auch selbst der Lebensraum ist in der eigenen Stadt, im eigenen Viertel und ja auch Lebensentscheidungen danach zu treffen, mit diesem Ort verbunden zu bleiben und sich gemeinschaftlich um diesen zu kümmern. Beschreib doch nochmal genauer, was das für dich bedeutet.
Das bedeutet für mich, also dass ich einmal tatsächlich einfach, so was wir ja schon am Anfang hatten, dass man irgendwie sagt, okay, das, was Parks ist, Parks sind halt einfach viele. Also das ist Projekt von einer einzelnen Person oder einer geschlossenen Gruppe. Also es gibt tatsächlich schon sowas wie ein Parks-Team, das irgendwie ganz viel die administrativen und die organisatorischen Aufgaben übernimmt. Und was wir aber im Prozess jetzt entwickelt haben, und das baut vielleicht ein bisschen auf zu dem, was ich am Anfang meinte, haben wir angefangen mit so Formaten vom Werkstätten für den Kopf, also so Workshop-Formaten auch zu arbeiten. Und daraus haben sich aber auch nochmal andere Konzepte entwickelt, wie das zum Beispiel der ParkmeisterIn. Und die ParkmeisterIn ist für uns eigentlich eine Aufgabenbeschreibung, eine Stellenbeschreibung, die aber nicht nur von einer Person ausgefüllt werden muss. Da geht es irgendwie darum zu sagen, es braucht eine Position, die zwischen den NutzerInnen und den Behörden vermittelt, die aber auch NutzerInnen-Koordinierung, nennen wir das, also die überlegen, okay, zwei Festivals an einem Wochenende funktionieren nicht, vielleicht aber auch drei in einem Monat nicht, weil dann wird Parks irgendwie so als Festivalort auch irgendwie definiert oder vielleicht machen wir ein Programm, dass wir einmal im Monat sowas haben. Und welche Nutzungen können vielleicht auch parallel ganz schön funktionieren? Also, dass man sagt, okay, natürlich kann gegärtnert werden, wenn Festival stattfindet, aber vielleicht funktioniert das mit einer Lesung nicht zusammen, aber wenn die Lesung irgendwie eine Stunde vorher ist, dann hat man irgendwie vielleicht nicht sehr, das, was wir nennen, irgendwie diesen magischen Parks-Moment. Wo irgendwie ganz viel einfach so wundersam nebeneinander passiert.
Einmal war ich auch letztens davon Zeugin, als wir Kochen und Lesekreis hatten und währenddessen aus Bell Hooks einem Buch vorgelesen wurde, direkt daneben die Kürbisse bewässert wurden und irgendwie ist es so schön zusammengeflossen in dem Moment, finde ich.
Ja, genau das so. Genau, und die ParkmeisterIn, das hatten wir ja eben schon mit dem Kürbisbewässern, es geht auch darum, irgendwie sich zu kümmern und auch dieser Fläche und auch dieser Gemeinschaft irgendwie in der Form auch Liebe zu schenken, also oder die Zuwendung zu schenken. Und wir verstehen halt kümmern oder auch so, ne, das ist auch ein bisschen wie eine kuratorische Praxis im Sinne von curare, also von Sorge tragen um etwas. Und ich glaube, Sandy hat das irgendwie am Anfang oder auch schon mal beschrieben, also wie auch das Sorge tragen um diesen gemeinsamen Raum Cottbusser Tor auch entstanden ist aus irgendwie eigentlich so einer eigenen Dynamik heraus. So. Und was, glaube ich, jetzt, wenn wir auf Langfristigkeit zu sprechen kommen, versuchen wir das in der Form in dieser Parkmeisterin-Position festzuschreiben und das dabei trotzdem fluide zu behalten, weil wenn wir uns vielleicht irgendwann mal abgeschafft haben als Person, also ich selbst hier vielleicht gar nicht mehr tätig bin, muss ja eine Person, die dann kommt, das so machen, wie sie es machen möchte. Und trotzdem werden einfach so bestimmte Dinge, sind halt einfach fest, dass sie trotzdem geschehen müssen. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung, bei dieser Übertragung von sehr dynamischen Prozessen in eine Langfristigkeit, dafür die Konzepte und Strukturen vorzubereiten.
Ja, das finde ich richtig interessant. Das ist auch ja auf eine Art, das habe ich, glaube ich, auch von Jan van Heeswijk gelernt, als ich kurz bei ihr studiert habe, so dieses sich als Person überflüssig machen, dass das eigentlich oft das Ziel ist von, ja, sozial engagierten Design- und Kunstpraxisen, die tatsächlich so was Langfristiges in die Welt setzen.
Ja, weil man das sonst auch, glaube ich, auch anfängt, einfach Dinge zu stark aus sich selbst heraus zu definieren und darum damit auch wieder Räume in der Form auch zu verschließen. Mhm. So, ne? Weil wenn irgendwie dieselbe Anfrage das 100. Mal kommt, wir vielleicht dazu neigen, dann vielleicht die auch anders zu beantworten als beim ersten Mal. Und deswegen ist es wichtig, irgendwie, dass auch dieses Parksteam, diese Parkmeisterin-Position einfach auch in der Form im Wandel bleibt. Und trotzdem festgeschrieben ist, weil wir auch denken, es braucht eine Finanzierung von städtischer Seite her.
Total. Das ist sehr wichtig. Ja, wo wir schon bei der Finanzierung sind, Sandy und Johanna, jetzt haben wir, glaube ich, genug über beide Projekte erfahren, dass wir jetzt endlich in diesen wirklich gemeinsamen Teil übergehen können, der ein bisschen dialogischer wird. Ja, ich glaube, das ist was die Studierenden sehr umtreibt. Solche Fragen bekomme ich auch immer wieder gestellt. Ihr habt das vielleicht auch im letzten Jahr eurer Lehre und auch schon vorher. Diese Prozesse, über die wir jetzt geredet haben, sind total wichtig und gleichzeitig ist es total schwer, dass daraus langfristig Gehälter fließen, Jobs entstehen. Auch das kann dann wieder zu neuen Hierarchien führen. Aber wie macht ihr das denn? Wie finanziert ihr euch euer Leben? Kommt aus dieser Arbeit ein bisschen Geld längerfristig immer mal wieder? Gleicht ihr das aus mit anderen Jobs? Wie kann man als sozial engagierte DesignerIn seine Miete bezahlen?
Ja, meistens mit einem Dauerauftrag, wenn genug auf dem Konto ist. Also bei uns war es ja ein bisschen anders gestrickt. Das ist ja kein Projekt bei uns gewesen, sondern im Kern auch ein politischer Konflikt, ein politischer Kampf. Insofern stellt sich das mit der Frage der Nachhaltigkeit, also wenn man es ja sozusagen auf die Wohnungsfrage in Berlin skaliert, nochmal ganz anders als jetzt so räumlich verortet wie bei Parks. Also nichtsdestotrotz sind natürlich über so einen Zeitraum, wie wir da vor Ort sind, also weit über 10 Jahre, natürlich haben sich die Fragen auch gestellt. Und wir haben sozusagen, also politischer Protest ist in vielen Fällen im klassischen, vielleicht aktivistischen Sinne ja eigentlich meistens ehrenamtlich sozusagen, also selbstausbeuterisch. Und wir haben ganz klassisch über eine Vereinsstruktur dann Projektmittel akquiriert. Und das finde ich nochmal ganz wichtig eigentlich, was Johanna jetzt indirekt gesagt hat. Also so eine, die Logik des Alltags irgendwie sozusagen und des Lebens passt eigentlich nicht in eine Projektlogik rein. Mhm. Und bevor wir jetzt vielleicht über das Geld reden sozusagen, das gehört natürlich bei allen Engagements oder von mir aus auch Projekten dieser Art eigentlich immer dazu, eine gewisse Kreativität im Vermitteln gegenüber den Geldgebern, das sind städtische oder vielleicht Stiftungen oder wo auch immer das Geld herkommt sozusagen. Man hat eigentlich sozusagen die Wirklichkeit, wie sie im Projektplan steht und dann im Abschlussbericht steht und die Wirklichkeit von, es werden die Meloden irgendwie gegossen, irgendwie so, aber die passen da irgendwie so auch nicht rein. Die brauchen auch ein bisschen länger, um zu wachsen, als bis das Projekt abgewickelt ist. Ne? Also, das finde ich eigentlich auch eine Kreativarbeit, sozusagen, das zu vermitteln. Man ist sozusagen jetzt ja nicht nur Gestalter oder Gestalterin, sondern auch Mittler zwischen Nachbarschaft, Behörden, Verwaltung, Geldgeberinnen. Und genau, wie macht man das? Ja, also sobald irgendwie man merkt, irgendwie, dass die Sachen, also ich finde es ja nicht falsch, Sachen auch umsonst zu machen. Also ich finde, dass manchmal, also in Teilen von aktivistischen Szenen ist es auch verböhnt für gesellschaftliches Engagement, für politisches Engagement Geld zu nehmen. Ich finde es richtig, dass man auch Geld damit verdienen kann, aber die Ökonomie verändert natürlich auch was. Mhm. Also sie schreibt sozusagen, sie trennt einem eigentlich von dem eigenen Begehren und von der eigenen Leidenschaft und von dem eigenen Sinn, den man im Leben sucht, indem man sozusagen eine Ökonomie, die Miete etc., was dazugehört, irgendwie daneben stellt, sozusagen, die Miete muss überwiesen werden. Dass ja vielen Vorgängerinnen von uns, wir sind ja nicht die Ersten, die so arbeiten, das vielleicht unter anderen Begrifflichkeiten, aber ein großes Problem ist ja, dass man, wenn man in so einer Projektlogik sich bewegt, dass dann natürlich auch einen kleinen Apparat aufbaut, eine Infrastruktur aufbaut, die ersten Stellen sozusagen und auch Abhängigkeiten schafft. Ne? Das heißt, man hat nicht mehr diese Autonomie, die man vielleicht vorher hatte.
Ja.
Und das finde ich sozusagen, wenn wir über Geld reden, immer ganz wichtig mitzudenken. Und wie gesagt, mir machen nach wie vor auch Dinge großen Spaß, die ich für gar kein Geld mache. Es muss nicht für alles Geld fließen, sondern ich muss meine Miete zahlen können, das ist mir das Wichtigste. Ich muss in Urlaub fahren können und mal ins Restaurant gehen können und das reicht mir dann eigentlich auch so.
Und das Geld kommt aber aus deinen weiteren Grafikjobs, Sandy? Aber
nee, also bei Cotinco haben wir es so gemacht, dass wir dann 2015 einen Verein gegründet haben. Das hat sich auch so ganz organisch ergeben, weil eine Stiftung auf uns zugekommen ist, das Quartier ist auf uns zugekommen, also Quartiersmanagement. Mhm. Und darüber haben wir dann Stellen geschaffen über viele Jahre und haben uns dann von Projekt zu Projekt gehangelt. und haben auch immer, also eine große Frage war eigentlich, wer kann diese Gelder entgegennehmen? Mhm. Also wir sind ja auch eine sehr arme, oder wie sagt man so blöd in Anführungsstrichen, bildungsfern zum Teil, also nicht alle können alles. Aber gleichermaßen sozusagen gibt es hier Skills in Nachbarschaften, die ja nicht so eine Sichtbarkeit haben. Also ich sag's mal ganz plakativ, Flaschen sammeln ist auch ein Skill, den kann ich zum Beispiel gar nicht, ja. Um nur ein blödes Beispiel zu nennen, hat ja auch was mit Geld zu tun. Das heißt, wir haben uns immer auch bemüht, irgendwie Mittel und Wege zu finden, Geld umzuverteilen. Ne? Mhm. Also sozusagen so, es gibt Leute, die offiziell im Vertrag drin stehen, aber gibt es Leute, die sind beim Jobcenter oder aus irgendwelchen anderen Gründen können die nicht das Geld direkt entgegennehmen, und da muss man auch kreativ tätig werden. Also das sollte man nicht vergessen, dass das schon voraussetzungsvoll ist, überhaupt Gelder entgegenzunehmen. Ne? Also Klassenperspektive, wenn man so möchte. Ja.
Yes.
Und wir haben es, ja, wie viele andere sozusagen, man stellt halt Anträge und da ergibt sich dann irgendwann über die Jahre eine gewisse Übung. Man wird auch Teil, wenn man sich eingräbt über einen längeren Zeitraum, vom städtischen Milieu. Das mhm. heißt, man wird auch angesprochen, man kennt die richtigen Leute, man kennt die Leute aus der Politik, aus der Verwaltung, und dann weiß man schon, wenn was kommt, oder man entwickelt im besten Fall auch Projekte zusammen mit der Politik, bevor die Dinge ausgeschrieben werden. Auch das mhm. haben wir getan. Ja, aber wie gesagt, die ja. Ökonomie ist nur ein Aspekt und wir sollten uns dafür hüten. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen zurückhaltend, wenn Studierende auf mich zukommen. Ah, wie hast du dein Büro aufgebaut? Wie ist der Masterplan? Wie stellt man jetzt hier Anträge für ein Projekt? Das ist alles richtig und wichtig. Ich denke, wenn man sich irgendwie mit Haut und Haaren in was reinbegibt, ergibt sich ganz viel organisch, und das Learning is on the way. Das mhm. heißt nicht, man kann natürlich vorher auch schon ein paar Workshops machen oder so, das ist ja total okay. Aber man sollte das mit der Ökonomie nicht überbewerten.
Mhm. Ist auch meine Erfahrung, und gleichzeitig kann ich diese Angst oder diese Fragen, diese Ratlosigkeit einfach so gut nachvollziehen, und es ist ja, ja, heute schon auch einfach nicht unbestreitbar, wie viele sehr gut ausgebildete DesignerInnen auch erstmal länger arbeitslos sind nach dem Studium, und auch, ja, all diese Ängste, die daraus auch entstehen, da halt offen drüber zu sprechen.
Absolut. Also im Gegensatz zu uns, wir sind ja schon ein kleines bisschen älter, die Lebenshaltungskosten sind immens gestiegen. Ja. Also ich habe jahrelang ohne Miete gelebt. Wenn ich Miete gezahlt habe, habe ich 300 Euro gezahlt oder sowas oder weniger. Lebensmittel waren preiswerter. Der ökonomische Druck auf junge Studierende ist heute weitaus größer als in der Zeit, in der ich mich ja als Gestalter emanzipiert habe. Mhm. Und das war damals sozusagen, hat das gar keine Rolle gespielt. Wir haben Häuser besetzt, wir haben Ateliers einfach so aufgemacht, wir haben Konzerträume eröffnet, wir haben auf der Straße Dinge gemacht, uns angeeignet. Das System, dem wir alle unterworfen sind, dieser Markt, Geld, also Geld ist ja eigentlich immer was sehr Trennendes. Das Tolle in diesen Projekten, in gestalterischen oder politischen Kollektiven ist, dass man sozusagen gemeinsam mit Geld umgeht und darüber auch, also Care, also man kehrt sich zusammen um die Kohle. Ja? Mhm. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um Solidarität zu üben und dieser Vereinzelung, weil Geld, wie gesagt, genauso wie Noten am Ende vom Semester, die Studierenden vereinzeln, ja, obwohl mhm. sie vielleicht vorher in Gruppen zusammengearbeitet haben, tut das Geld uns permanent eigentlich vereinzeln. Also in dem Moment, wo wir zu Konsumentinnen werden, sind wir einsam wie nie. Ja, das ist ja. ein Problem, auch wenn uns diese Kultur, die uns umgibt, man nennt sie kapitalistische Kultur, natürlich uns das Gegenteil verkaufen möchte. So. Und Geld macht Angst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir, ein Großteil dieser Arbeit, die wir machen, ist ja von einem Wertekanon getrieben. Und der Wertekanon heißt für mich, Bottomline, Solidarität, Gemeinschaft, zusammen für eine bessere Welt, um das ganz pathetisch auf den Punkt zu bringen. Und da kommt Geld eigentlich eher ganz weit hinten vor.
Mhm. Johanna, wie macht ihr das? Aus Parks heraus hat sich ja ein neues Arbeitsumfeld, Gruppe, Kollektiv, ich bin mir gar nicht sicher, was für ein Wort ihr für euch verwendet, entwickelt. Das heißt UVM. Du kannst das gerne gleich selbst nochmal vorstellen, aber mich würde spezifisch interessieren, zum einen, wie bringt ihr diese sorgenden Strukturen, über die du gerade in Bezug auf die Fläche und in Bezug auf Parks gesprochen hast, vielleicht auch in eurem Kollektiv ein? Habt ihr da Traditionen? Wie ist euer Umgang miteinander? Und dann würde mich auch interessieren, wie ihr das finanziell macht. Also ob ihr euch vielleicht auch, es geht ja in Kollektivstrukturen, da auch gemeinsam sich an, auf vielleicht alternative Art und Weise zu finanzieren.
Genau, also vielleicht nochmal aus der Parks-Perspektive. Wir kriegen ja eine Zuwendung für die Öffnung in der Saison, aber die Arbeit geht ja natürlich weit darüber hinaus. Also auch da ist eigentlich eine sehr schwammige Grenze. Wann geht das jetzt eigentlich in eine bezahlte oder unbezahlte Tätigkeit über? Und das ist auch irgendwie so ein beständiger Aushandlungsprozess. Also mhm. so, ne, wenn, also so wer Gibt es hier dann plötzlich richtig AuftragnehmerInnen, wenn hier Dinge für Parks bezahlt erledigt werden? Wie unterscheidet sich das von all den anderen Leuten, die hier irgendwie wöchentlich 10 Stunden irgendwie Care-Arbeit leisten? Und das können wir ja gar nicht alleine beantworten, da können wir gar nichts vorschlagen. So, gibt es auch gerade einen Prozess, ein Betriebsmodell zu entwickeln für diese Fläche, irgendwie von der Stadt beauftragt. Und da sind wir halt auch sehr gespannt darauf, was da irgendwie auch für Vorschläge kommen. Mhm. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Exkurs, aber genau, wir arbeiten jetzt ja einfach schon seit 5 Jahren in einfach einer sehr festen Struktur beim Projekt Parks. Und es gibt halt in dem Verein Hallo e.V., noch irgendwie andere Gruppen oder eine, vor allen Dingen hauptsächlich eine andere Gruppe, die einfach schon sehr lange zusammenarbeitet. Das ist die rund um das Projekt Werk, wo es ganz lange darum ging, einen Teil des Kraftwerk Billes zu übernehmen und auch in eine gemeinwohlorientierte Nutzung zu bringen. Das ist gescheitert. Nun gibt es irgendwie einen Alternativstandort, aber auch da gab es einfach schon eine sehr lange, jahrelange Übung in der Arbeit miteinander. Und daraus ist bei uns die Initiative entstanden, uns zusammenzutun und eine Bürostruktur zu aufzubauen. Also das ist UVM, wie du gesagt hast, ein Zusammenschluss. Also wir sind Stadtplanerinnen, TheoretikerInnen, KünstlerInnen, die sich dort zusammengetan haben.
Auch erst ganz neu, richtig?
Ganz neu seit letztem Jahr, weil wir auch gemerkt haben, dass wir mit diesen festen Strukturen, wie Sandy es beschrieben hat, auch diese Vereinsstruktur auch in der Form überfordern, weil wir plötzlich ja ganz andere Anforderungen haben, ne, so in so einer Langfristigkeit von Projekten, als vielleicht so eine etwas leichtere, spontanere, fluidere Vereinsstruktur. Und wenn so da sind wir irgendwie auch an Grenzen geraten. Und andererseits haben wir gesagt, okay, sind wir inzwischen ja auch schon recht qualifiziert, was diese Fragen betrifft. Und in dieser Vereinsstruktur sind wir aber irgendwie auch in dieser Gemeinnützigkeit drin, die wir auch erhalten wollen, weil wir auch daran glauben, dass das, was der Verein macht, gemeinnützig ist. Ja. Wenn wir jetzt aber unsere Qualifikation an anderer Stelle einbringen wollen, dann brauchen wir einfach eine andere wirtschaftliche Einheit. So, im Moment sind wir eine GbR, wir wollen das gerne in eine Genossenschaft umwandeln. So. Und genau das, was Sandy beschrieben hat, kommt da zu tragen, irgendwie auszuhandeln, was bedeutet Solidarität in diesem konkreten Zusammenschluss? Also so mit wie viel Solidarität gehen wir aufeinander zu? Wofür stehen wir füreinander ein? Und das, da sind wir einfach mittendrin, das irgendwie herauszufinden.
Ich würde ganz gerne noch was hinten ranschieben mit dem Geld jetzt aus meiner Büropraxis. Also als ich das Büro mit Pierre viele lange, mit einem Partner Pierre Met, betrieben habe, also unser Prinzip war eigentlich immer, dass die Kunden und Kundinnen, die ein bisschen mehr Geld hatten, also irgendwie staatlichen Einrichtungen, Museum, Bildungseinrichtungen, Stiftungen und sowas, dass die explizit dadurch, dass sie mehr zahlen, die Projekte mittragen von Leuten, die kein Geld haben. Also das haben wir auch immer ganz offensiv kommuniziert und der Versuch, den wir innerhalb des Büros wir haben versucht, eigentlich immer alle Projekte gleich zu behandeln, was gar nicht so einfach ist. Und wenn der Podcast vielleicht auch von jüngeren Leuten, die am Ende vom Studium stehen oder so, das Geld konditioniert schon ganz schön. Das macht schon einen Unterschied, ob du irgendwie 20 Euro irgendwie für so einen Partyflyer kriegst oder ob du 20.000 Euro für ein Museum kriegst sozusagen. Das macht was mit dir. So, darüber sollte man sich Gedanken machen. Letztendlich ist es natürlich die Frage sozusagen, für was arbeite ich? Und das Geld schleicht sich schon ganz schön fies rein, ist meine Erfahrung. Und sich davon ein Stück weit frei zu machen, wie gerade schon gesagt, von den Ängsten, ist wichtig. Nichtsdestotrotz, die Beispiele von Johanna sind super. Also wie man sich da sukzessive organisieren kann und vielleicht auch sollte in Zeiten, wo es vielleicht ein bisschen windiger wird für alle.
Kenne ich auch aus meiner Praxis vielleicht einen Praxistipp dazu noch. Ich habe gerade mit dem Schwulen Museum oder ich gestalte gerade eine Ausstellung im Schwulen Museum und auch da war das ein bisschen schwierig mit dem Gesamtbudget. Und da habe ich dann auf mein Angebot einfach relativ deutlich klar gemacht, dass das eine Art Community-Rabatt ist, den ich jetzt gebe und ja, das aber auch eigentlich nur einmalig passieren kann. Genau, und weil ich da ist es ja auch so, dass da ganz viele, also eigentlich alle, die Schichten machen in der Ausstellung und im Café arbeiten und so weiter, VolontärInnen sind und es nur ganz wenig feste Stellen gibt. Und das fand ich auch super interessant zu sehen, das geht auch in Museumsform. Ja, aber es bringt auch weitere Schwierigkeiten mit sich.
Ja, ich finde das ein super Beispiel. Also das heißt ja, vereinfacht gesagt sozusagen, dass man die Ökonomie jetzt nicht einfach so hinnimmt, sondern sie an sich problematisiert. Und wenn ich sage, ich mache dir ein Angebot zu Sonderkonditionen, dann will ich, dass es auch so wahrgenommen wird, dass sich alle darüber klar sind, dass es eigentlich hätte anders aussehen sollen. Mhm. Und das mitzukommunizieren, da auch eine gewisse Forschheit oder vielleicht auch Aggressivität an den Tag zu legen, Kunden, also ganz klassischen Kunden gegenüber, halte ich schon für relativ wichtig. Ja, das heißt nicht, dass man sich mit denen streiten muss, sondern sagen muss, so, das haben wir jetzt erstmal zu verhandeln und dann reden wir weiter.
Da hast du mir schon ein sehr gutes Stichwort gegeben, Sandy. Ben, Johanna, bei euch auf der Webseite von UVM habe ich gesehen, dass ihr, ja, direkt euer Untertitel ist Planen, Gestalten und Streiten und das mag ich sehr und ja, ich glaube, das passt auch zu uns allen dreien. Worüber streitet ihr bei UVM?
Naja, also genau, bei UVM selbst streiten wir natürlich möglichst wenig.
Noch kurze vielleicht Ergänzung dazu, was ihr auch auffällig fand auf eurer Webseite, dass ich da gesehen habe, dass eure Gruppe tatsächlich größtenteils auf Frauen und nicht-binären PlanerInnen und DesignerInnen besteht, was in Hamburg zumindest ja auch echt eine Seltenheit ist.
Ja, das kann ich bestätigen. Dass das eine Seltenheit ist. Jetzt versuche ich das gerade zusammenzubringen mit deiner Frage nach dem Streiten und da merke ich, da sitze ich kurz so ein bisschen auf dem Trocknen, weil ich weiß nicht, ob das, mir fällt es schwer zu formulieren, wie unsere Zusammensetzung als Gruppe, welche Auswirkungen das hat auf unsere Streitkultur. Ich glaube, ich kann nur sagen, dass auch wir das miteinander streiten lernen. Also wir sind uns einfach sehr nah und ich glaube, da muss man irgendwie schauen, so worüber streitet man jetzt eigentlich gerade?
Wenn man sich schon sehr lange kennt und
wenn
auch
man
befreundet
sich
ist.
Ja, genau so. Ne? Dann sind ja die verlaufen ja, sind das ja vielleicht auch andere Ebenen, auf denen irgendwie, wie soll ich mal sagen, einfach Unstimmigkeiten stattfinden. So und das irgendwie erstmal zu eruieren, da sind wir sehr offen für. Wir nehmen uns auch einmal im Monat Zeit dafür. In unserem Super Joe Fix wird es genannt. Und da einfach auch wirklich
Masterplan,
mal.
Masterplan Super Joe Fix, wow.
Ja, sehr schön. Es ist einfach auch lange, wirklich ein paar Stunden zusammenzusetzen und genau das, was wir jetzt ja besprochen haben, weiter auszuhandeln. Möglichst nicht mit Streit, aber Aushandlung. Und auch zu sagen, okay, naja, dass wir uns auch mal aneinander reiben, hat ja auch was damit zu tun. Dass wir uns irgendwie sehr mögen und schätzen und auch gerne diese Energie aufbringen, sozusagen einen Weg zu finden. So. Und auch vielleicht auch eine gemeinsame Position zu finden oder genau zu definieren, wo sich vielleicht auch Positionen mal unterscheiden.
Auch wenn es mal unbequem wird.
Genau, so. Und das andere ist, glaube ich, mit dem Streiten, das, was Sandy ja auch in seiner Praxis hat, ist, genau, ich habe vorhin eine Kollegin nochmal gefragt und sie meinte, ja, mit dem Streiten, das war eine interessante Frage. Dass es auch darum geht, Räume zu erstreiten, ne? Also so, die sind nicht geschenkt. Also so ein Ort wie Parks ist nicht geschenkt, so ein Prozess wie Cotti und Co. überhaupt gar nicht, ne? Also der wird in der Form erstritten. Mhm. Und das Streit ist ja jetzt nicht immer laut und ne, so, Streiten kann auch Spaß machen, Streiten kann auch bunt sein, kann auch laut sein, kann aber auch irgendwie sanft passieren, kann in der Aushandlung passieren. Und ich glaube, das würden wir uns für unsere eigene Praxis wünschen bei UVM, dass wir das wirklich fortführen.
Das finde ich extrem schön formuliert von dir. Vielleicht, ja, jetzt gerade nach diesem tollen Satz, würde ich dich, glaube ich, trotzdem noch mal kurz bitten, einmal eure Mitglieder zu nennen, damit wir es einfach der Vollständigkeit halber mit drin haben, weil es ja so wichtig ist, auch Leute sichtbar zu machen.
Auf jeden Fall. Danke, Anna, dass du mir diesen Ball zuspielst. Also, wir bei UVM sind Franziska Dehm, Dorothee Hallbrock, Kirsten Plön, Nina Manns, Nurie Thor-Hermes, Julia Marie Englert und Veit Wolfer.
Okay, danke.
Ich hoffe, das waren jetzt 8.
Alle anderen Infos schaut ihr einfach selber nochmal auf Johannas Website nach, der von UVM. Und ja, Sandy, bei dir scheint mir ja Streiten auch ein wirklich wichtiges Motiv zu sein. Ich habe dich so als sehr diskussionslustiger, in Konflikten leidenschaftlicher, vielleicht sogar streitlustigen Kollegen wahrgenommen, als wir zusammengearbeitet haben. Was ich irgendwie wirklich sehr, sehr, sehr an dir schätze. Und ja, wir hatten auch so ein paar Konflikte, die ich aber extrem fruchtbar fand. Und ich fand es super schön, da mit dir gemeinsam zu lernen und irgendwie so auch diese erstmal berufliche, jetzt mittlerweile würde ich auch sagen freundschaftliche Beziehungen so zu vertiefen und uns auch manchmal aneinander zu reiben. Und mir ist auch aufgefallen, dass sich das halt auch bis in deine Lehre zieht und dass du eben Konflikte nicht vermeidest, sondern so mitten reingehst, auch wenn es unbequem ist. Und das haben wir auch als ZuhörerInnen bei dem Joe Fix-Vortrag an der Burg gesehen, von dem es ein zweiteiliges YouTube-Video gibt, was ich wirklich allen richtig, richtig wärmstens ans Herz legen kann. Ich habe es mir mittlerweile mehrmals angeschaut und nehme immer noch Sachen daraus mit. Ich werde das in den Shownotes verlinken, wie auch alle anderen Sachen, die bisher genannt wurden. Und es geht darum, eben so eine Institutionskritik an Kunsthochschulen zu üben, insbesondere an der Burg und insbesondere im Diskurs um den Antirassismus, antirassistische Entwicklungen, die an der Burg stattfinden, begründet in an rassistischer Diskriminierung, die stattgefunden hat und wie an fast allen großen Institutionen nach wie vor immer wieder im Kleinen und auch um etwas Größeren stattfindet und wie die Burg sich wandeln kann, um dem entgegenzustehen. Und ich finde, dass man merkt, dass dein Umgang in Konflikten sowohl Menschen, aber auch Institutionen gegenüber ein krass liebevoller ist und ja, du so ein echtes Interesse daran hast, Veränderungen in einer Institution zu bewirken, sogar wenn diese dir gegenüber vielleicht auch manchmal verletzend ist. Du selbst formulierst es immer wieder als Kritik ist eine Form der Zuwendung. Und ich würde gerne dich nochmal fragen, was dich zu dieser Realisierung gebracht hat und ob du Vorbilder und Verbündete in deiner Auseinandersetzung mit Machtstrukturen hast. Und weil du ja auch sehr lange sehr aktiv in aktivistischen Kreisen warst und auch immer noch bist, inwiefern das deine Lehre, deine Designlehre beeinflusst. Jetzt schaue ich an ein relativ kritisches Gesicht.
Ja, nee, Johanna hat so viele schöne Sachen gerade schon zu Streit gesagt. Das fand ich sehr poetisch streckend. Nee, also Kritik ist eine Form der Zuwendung, ist von einer alten Freundin oder Bekannten, Imma Harms heißt sie, Mitbegründerin der Taz, Vorkämpferin der Frauenbewegung in Berlin. Und sie war so eine neben ein paar anderen in der undogmatischen Linken. Also wir gehörten zu dem undogmatischen, ja doch teilweise radikalen linken Szene an. Und da war es eigentlich einfach Usus, dass man so eine falsche Harmonie, so Szene, Subkultur, dass man das sozusagen eigentlich immer mal querbürsten muss und auch mal gerne auf die Kante geht. Und davon habe ich viel gelernt. Das hat mich sehr geprägt, als ich nach Berlin gekommen bin. Das fand ich beeindruckend. Und von ihr kommt dieser Spruch, Kritik ist eine Form der Zuwendung. Das heißt nichts anderes, also wenn mir was egal ist, dann lasse ich es links liegen und gehe weiter. Also solche Dinge gibt es ja auch. Nun interessiere ich mich aber nicht nur für Institutionen, sondern für ganz, ganz viele Sachen. Und wenn mir was wichtig ist und ich bin glücklicherweise mit recht viel Energie und Begehren ausgestattet und finde das toll, weil andere das auch haben und wenn man sich dann wirklich auch mal fetzen kann. Und ich glaube, dass das auch, das ist ja, Johanna hat es gerade gesagt, auch im Gestalterischen ist Streit im weitesten Sinne ja ein Verhandlungsprozess, ein Abwägungsprozess und sei es nun in der Formgebung, also man kann sich über Plakate, welches Bild, welche Typografie, also da habe ich mich mit Pierre irgendwie wahnsinnig gestritten, wir haben manchmal 2 Tage nicht miteinander gesprochen und oder die Türen geknallt und das heißt aber einfach, dass wir wirklich mit Herz und Blut dabei sind und ich finde das eigentlich auch was Schönes. Und, ja. Und gleichzeitig stelle ich fest, das finde ich auch richtig sozusagen, dass jetzt ganz andere Umgangsformen an Hochschulen auch en vogue sind, also dass man viel achtsamer, sensibler und ja, Kritik wird immer in so einer Sandwich-Form geäußert. Erstmal kommt ganz viel Zuspruch und Lob, dann kommt eine vorsichtige Kritik und dann kommt noch eine Ermutigung. Das finde ich toll. Ich habe doch sehr viel über mich gelernt, ja. Aber gleichzeitig will ich auch mal sagen, sorry, verarsch mich nicht, das ist einfach scheiße. So, ich kann ja auch falsch liegen, das kann auch sein sozusagen und ist auch nicht so, dass ich immer alles richtig mache, so. Aber ich erwarte dann auch von anderen, dass sie mir sagen, ey, sorry, das funktioniert einfach nicht, das ist scheiße, weil ich entwerfe gerne Plakate, zeige dir dann manchmal Freunden und die schütteln mit dem Kopf. So, das fasst mich natürlich an, aber es macht die Sache am Ende nur besser. Ja, also mir ist vieles in, ich sag mal, im weitesten Sinne in unseren Milieus, damit meine ich so ja, progressiv, pro-feministisch, Vogue im weitesten Sinne, ist mir vieles sehr, sehr lieb. Und ich glaube, dass vieles dann auch nicht ausgesprochen wird. Also, dass viele Widersprüche, Fragezeichen, Kritik zurückgehalten wird aus der Angst, jemand anderen zu verletzen. Und ich halte es on the long run eigentlich für viel verletzender, wenn man mit dieser Kritik zurückhält. Und die Frage ist, in welchem Rahmen? Also ja, deine Frage mit kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ich bin streitlustig und ich glaube, dass das was Gutes ist und mir macht es großen Spaß und mit Freunden und Freundinnen und anderen Gestalterinnen sich über was auseinanderzusetzen, das beglückt mich. Ich gehe dann ganz beseelt da raus und da ist Energie drin. Und das heißt eben nämlich auch, dass wir unsere Arbeit nicht verwalten. Ja, also wenn ich im Büro arbeiten würde und stempeln gehen würde sozusagen, dann schiebe ich einen Stapel von links nach rechts im Laufe des Tages. Bei der Gestaltung ist es aber auch so, dass wir den Stapel eher in die Hand nehmen und einmal durch den Raum werfen und gucken, wie die Blätter runterfallen und dann neu sortieren. Also so stelle ich mir eigentlich eher Gestaltung vor. Und das ist eine andere Dynamik als eben dieses besagte Verwalten. Und das würde ich mir für alle Studierenden, aber auch für die in der Lehre tätig sind, wünschen, dass da mehr Leidenschaft, Begehren spricht. Weil das ist was Tolles, was wir tun. Da ist, also wir dürfen sprechen in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen noch nicht mal nach ihrer Meinung gefragt werden. Wir geben dieser Welt Gestalt. Das ist ein Privileg, da geht Verantwortung mit. Dann können wir auch nochmal drüber reden, was Verantwortung ist. Aber ja, da ist ein bisschen, muss in der, ein bisschen Energie hinter sein. So. Und ja, bla 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 bla, Streit. Ja, lass uns streiten.
Ja, und im Kontrast dazu, habe ich ja vorhin schon angedeutet, hat Johanna so einen besonderen Umgang vielleicht. Und ich fand, dass ihr deswegen so ein total schönes, interessantes Lehrteam seid, wo ich auf den ersten Blick total überrascht war von dieser Zusammensetzung, weil ich euch ja beide schon kannte und dann so dachte, nee, ich glaube, das ist richtig gut. Und ich glaube, dass die Studierenden da auch, wir waren ja sehr angetan und begeistert von euch. Das habe ich so beim Semesterabschluss mitbekommen und so hervorgehoben wurde, wie ansprechbar ihr die ganze Zeit seid, dass ihr mit sehr, sehr viel Herzblut dabei wart, dass ihr Studierende, vielleicht die sich auch manchmal sonst in dieser Institution weniger gesehen gefühlt haben, sehr gut begleitet habt. Und ja, ich glaube, das kann durch diese Kombination von euren beiden Erfahrungen und Charakteren mit Sachen und Wegen mit Sachen umzugehen, entstanden sein.
Ja, das hat super geklappt. Das war großartig. Nein, also ich glaube, weiß nicht, wie du das siehst, Johanna, aber für mich war wichtig, dass wir am Anfang, als wir das erste Mal über Zoom uns kurz geschaltet haben, gesagt haben, wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Wenn du mal das Gefühl hast, irgendwie du hängst hinterher, dann ist das kein Problem und andersrum will ich auch kein Problem mit haben. Also wir haben uns sehr persönlich gesagt, so, ey, wir haben so schon genug Stress und es ist ja nun nicht so, darüber wird sehr wenig geredet. Natürlich steht man da auch auf dem Tableau und natürlich steht man da auch strukturellen Konkurrenzverhältnis, auch an der Hochschule. Mhm. Da wird sehr wenig drüber geredet.
Ne? Gerade in diesen befristeten Stellen, wie ihr hattet auch, ja, beide Gastprofessuren. Ja,
auch die Festen vergleichen sich sozusagen, also an anderen, an richtigen normalen Hochschulen, nicht an Kurshochschulen, ist ja nochmal krasser, da geht es um die Dritten, ja, also da, wo Dritten nochmal eine größere Rolle spielen als an Kunsthochschulen, ist es ja nochmal krasser, aber auch an Kunsthochschulen soll man sich nichts vormachen, sozusagen die Leute vergleichen sich. Das liegt auch leider in unserer Kultur drin. Und das haben Johanna und ich von vornherein zur Seite geschoben. Und wie du es schon beschrieben hast, also wir haben uns wirklich total gut ergänzt. Es gibt ganz viele Sachen, die Johanna kann, die ich nicht kann, die ich bewundere, die ich toll finde, von der ich viel gelernt habe, wo ich nicht weiß, ob ich sie wirklich dann auch in Zukunft selber machen kann. Das hat sich total gut ergänzt und es hat wahnsinnig Spaß gemacht und ja, vielleicht doch mal, also die zwischenmenschliche Ebene, also ein Vertrauen, mit einem Vertrauensvorschuss da reinzugehen und wir kannten uns ja vorher nicht, aber ich wusste ungefähr, aus welcher Ecke sie kommt und ich kenne ja relativ viele Leute in Hamburg und das war auch nochmal so ein, für mich ein Ort des Vertrauens oder der Begegnung zu Johanna und nee, das haben wir gut gemacht.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, also wir wurden ja ein bisschen gematcht, würde ich sagen. Also dadurch, dass ja, wenn wir jetzt vielleicht auf die Lehre gleich zu sprechen kommen, das Projekt, was wir hatten, Hallo Neustadt, war ja ein Kooperationsprojekt zwischen der Studiengruppe Informationsdesign im Kommunikationsdesign und der Innenarchitektur. Genau, und Sandy und ich waren ja beide GastprofessorInnen und sind da zusammengekommen und eigentlich genau hat Sandy ja den Anfang da sehr gut beschrieben und Vielleicht nochmal, um auch auf die Studierenden und auch diesen Abschluss des Semesters dann Bezug zu nehmen, was du beschrieben hast, dass wir auch sehr dankbar waren, dass wir genau mit diesen Fragen aber auch in diese Gruppe reingehen konnten und die Studierenden einfach sehr offen waren. Also dass wir von vornherein gesagt haben, so, wir müssen uns auch erst kennenlernen. Wir werden auch nicht immer einer Meinung sein. Wir werden nicht immer die gleiche Position haben zu einem Projekt, zu einem Prozess. Und das müsst ihr auch ein Stück weit mit uns aushalten. Und irgendwie fänden wir es im Gegenzug, war es ja auch genauso gut, dann zu sehen eigentlich auch, wie auch die Studierenden vor allen Dingen miteinander umgehen. Und ich glaube, irgendwie hat das in dieser Gruppe sehr schön geschafft, dass einfach die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit gelegt wurde von allen Beteiligten. Genau. Und da drin eigentlich ganz viel passieren konnte und auch ganz viele Fragen einfach plötzlich diskutierbar wurden, weil man sich offen zeigen konnte oder wir uns offen zeigen konnten, alle zusammen.
Ja, und ich glaube, genau, also die Dankbarkeit, glaube ich, liegt auf unserer Seite gegenüber den Studierenden, dass sie das so mitgemacht haben, wie wir das formatiert haben. Aber ich glaube, dass vieles aus unserer Praxis, über die wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, heute auch sozusagen in die Lehrpraxis reingespielt haben. Nämlich insofern, als dass wir die Lehre als einen dialogischen Raum und Prozess begreifen. Ja, also wir haben uns, glaube ich, sichtbar gemacht als ganze Personen. Ja, wie Johanna das gerade beschrieben hat sozusagen. Und das hat den Studierenden auch, glaube ich, den Raum geöffnet, so würde ich das interpretieren, sich auch mehr zu zeigen und auch untereinander mehr. Also die Gruppenarbeit zum Beispiel war bei vielen ja nicht keine gängige Praxis und das erste Mal teilweise so. Und das scheint mir ja ganz gut funktioniert zu haben. Und also wie gesagt, ich glaube, dass wir das als einen sehr offenen, vertrauensvollen, also und wir haben zum Beispiel, was wichtig war, wir haben früh eine Diskussion gehabt, Prozess versus Produkt. Also wir haben sehr früh gesagt, so das ist für uns sekundär, was am Ende bei rauskommt. Der Prozess, die Learnings sind eigentlich das Wichtige. Nichtsdestotrotz sozusagen wäre toll, wenn was rauskommt am Ende. Und ich glaube, das hat auch sehr viel Druck rausgenommen auf der Studierendenseite. Du schüttelst mit dem Kopf an, wieso?
Also ich habe ja.
Was hast du gehört?
Ich war ja leider in dem Projekt nicht so aktiv, wie ich gerne gewollt hätte, weil ich andere Sachen hauptsächlich verwaltungsmäßiger an dem Punkt zu tun hatte für den Studiengang. Ja. Aber ich habe zwischendurch ja schon auch nochmal mit euren Studierenden konsultiert, mit einigen. Unter anderem mit einer Gruppe, die relativ am Semesterende, da waren vielleicht noch 3-4 Wochen, ganz schön überfordert war immer noch. Aber ich glaube nicht von der Atmosphäre. Also ich glaube, das war denen schon klar, dass für euch, also dass vor euch, der Prozess ganz viel wiegt und es eben nicht nur ums Endergebnis geht, aber für sie selbst in diesem System, insbesondere in der Endarchitektur, vielleicht noch mehr als im Informationsdesign, einfach so jahrelang das so gelernt zu haben, dass dann am Ende doch nur zählt, was bei der Jahresausstellung steht oder was in der Endpräsentation präsentiert wird und dann doch leider auch so prozessbasierte und partizipative Gestaltung, das habe ich auch selbst viel erlebt in meinen Studiumsjahren, dann doch nur die Gestaltungsentscheidungen am Ende zählen, welche Farbe, welche Schrift und so weiter. Und dass manchen BetrachterInnen und manchen Menschen in dieser Struktur nicht so gut gelingt, es zu verbinden und davor dann doch auch gegen Ende noch ein bisschen Angst geherrscht hat oder so ein, ich weiß nicht, ob meine FreundInnen, die in anderen Projekten sind, verstehen, was ich hier gemacht habe. Ich habe total viel gelernt, gerade mit den Kindern und Jugendlichen in Neustadt zusammenzuarbeiten, hat mir total viel persönlich mitgegeben, meinte eine Studierende, aber ich habe Angst vor diesem Moment, das dann zu präsentieren, dass es nicht so verstanden wird. Und ich glaube, das hat sich wiederum aufgelöst, weil die Endausstellung das ja tatsächlich also geschafft hat, das alles gut miteinander zu verbinden. Und ja, glaube ich schon auch, ich habe mich länger in dem Raum aufgehalten, ich habe das Gefühl, dass das Publikum, manche von denen mit Borg-Bezug, manche nicht, das so verstehen konnten. Genau, aber zwischendurch einfach trotzdem, dadurch, dass viele eurer Studierenden das erste Mal in so einem Kontext gearbeitet haben, sich auch auf diese Unbequemlichkeit einzulassen, dass das was Neues ist, was anderes dem System, in dem sie vielleicht länger studiert haben, auf eine Art widerspricht.
Voll. Also ich glaube, ohne Zweifel war das für viele eine richtige Herausforderung. Und das sagt ja auch nur, also auch wir, ja, sind dem ja unterworfen. Wir wollen ja auch nicht nur unsere Freundinnen da beim Rundgang, dass es gut aussieht, sondern auch die anderen Professoren, Lehrbeauftragten, dass die das verstehen und dann auch begreifen. Das ist ja uns nicht ganz unwichtig. Darüber haben wir aber gesprochen. Ja. Also das haben wir sozusagen unseren Stress genauso transparent gemacht, wie wir sie eingeladen haben, mit diesem Stress zu uns zu kommen. Und das ist ein Dilemma. Also der Prozess ist was Zeitliches und lässt sich nicht so gut abbilden und ist vielleicht auch gar nicht nur auf das Projekt im engeren Sinne bezogen, sondern auf die Persönlichkeit.
Ja.
Ja, und wenn man sich vor Augen führt, dass viele Leute wenig Kontakt zu Leuten in Halle-Neustadt vorher hatten und dann bewegt man sich darauf zu und vorher hat man auch ganz große Hemmungen und Berührungsängste und tausend Fragen und dann kamst du ja mal bei uns rein, geschneit und das fand ich glaube Johanna auch total großartig und hast gesagt, da gibt's tolle Beauty-Salons, geht doch einfach mal hin, lasst euch die Fingernägel machen. So, das fand ich, ja genau, und dann bist du da und irgendwie bist du halb intim mit deinen Fingernägeln da in Halle Neustadt und dann sieht Halle Neustadt danach schon ganz anders aus, also zumindest bunter durch deine Fingernägel. Ne?
Da ging's vielleicht als Kontext noch ein bisschen darum, wie sich dem Viertel angenähert werden kann, weil viele eurer Studierenden ja am Anfang, ich war ja in den ersten Sessions mit dabei und da hattet ihr so Assoziationen mit Neustadt gesammelt und neben auch einer Neugier und Offenheit kamen ja trotzdem die üblichen Bilder von einer gewissen Grauheit des Bezirks und ja, so wie in den Zeitungen davon berichtet wird, dass so skandalisiert wird, die Armut und so weiter, die vor Ort herrschen und oft nur negativ davon berichtet wird, das lässt natürlich auch Studierende nicht kalt, die erst seit kurzem zum größten Teil in Halle sind und dadurch entsteht so ein Wir hier an der Kunsthochschule und die da drüben in Neustadt denken, was als Grund ja schon mal gar nicht aufgeht, weil es gibt ja auch Burgstudierende, die in Neustadt wohnen, aber auch dann diese Ausschlüsse, die vielleicht erstmal da sind und so eine gewisse Berührungsangst. Dann fand ich es aber total schön, so aus so einer halb involvierten Position zu sehen, wie ihr das geschafft habt, dass sich das verändert und wie doll sich die Studierenden geöffnet haben. Und ich habe in der Zeit so 2 Wochen grundlegendes Studienjahr unterrichtet, auch zum Thema Neustadt und Mapping. Da gab es den gleichen Moment und dann habe ich die Studierenden mit so Säckchen, mit verschiedenen kleinen Deriv, also ja, durch die Stadt schweifen, Aufgaben losgeschickt und dann kamen alle überrascht wieder und waren so, ja, es ist ja total grün da. Wir haben total schön gebadet, da war ein toller See und wir haben uns da total erholt und aufgeladen, zum Beispiel von der einen Gruppe. Und ja, genau diese Bilder eben zu brechen und in Frage zu stellen, ist in den 2 Wochen ein kleines bisschen gelungen und bei euch im Semester auf jeden Fall natürlich viel, viel tiefer greifend.
Genau, also wir hatten das natürlich mit dem, die wir, das hat sich einfach als Punkt auch durch das Semester gewonnen. Das ist etwas, was wir uns immer wieder angeguckt haben, wo wir immer wieder festgestellt haben, dass sowohl das die als auch das wir Unterschiede nivelliert und alle in einen Topf wirft, also entweder stigmatisiert oder auch einfach auch in der eigenen Gruppe der Studierenden Vorannahmen über andere trifft und die eigenen Lebenserfahrungen oder Einstellungen, Erlebnisse so. Und nichtsdestotrotz bleibt es in der Form ja auch manchmal bestehen, weil es tatsächlich ja einfach gesellschaftliche Bedingungen gibt, Rahmenbedingungen, die einfach, wo man sagen kann, okay, die Annahme anzunehmen, dass sozusagen die sozialpolitischen, die Möglichkeitsräume der Menschen in Halle-Neustadt andere sind als die von Studierenden an der Burg Giebichenstein, das trifft ja auch zu. Und ich glaube, das ist ein Navigieren dazwischen, zu sagen, okay, man bleibt offen oder wir bleiben alle offen und versuchen irgendwie die einzelnen Menschen kennenzulernen und wir negieren da drin aber nicht, dass es auch Unterschiede gibt in den Chancen, die überhaupt Menschen haben im Leben. So. Und dass das auch ganz stark trifft, was sie auch überhaupt für Gestaltungsfreiräume haben. Also wenn wir jetzt wieder über Gestaltung sprechen, so, ne? Also welche Gestaltungsfreiräume werden Menschen in unserer Gesellschaft irgendwie zugesprochen? Und da gibt es einfach große Unterschiede.
Voll. Und dieses Distinktion ist ja nicht ganz unwichtig. Also wir müssen ja Gruppen einteilen, um uns sozusagen selber auch herstellen. Das ist was ganz zutiefst kulturell Verhaftetes und Menschliches. Und gleichzeitig, was du auch gerade schon gesagt hast, sozusagen konstruiert, dass die immer das Wir und das Wir wird homogenisiert. Also die Studierenden haben ja auch nicht die gleichen Voraussetzungen. Also man kann sie vergleichen, strukturell sind sie besser aufgestellt, wahrscheinlich mit einem großen Teil der Bewohnerinnen von Halle-Neustadt. Und gleichsam, wenn man sich anguckt, wie die Studierenden dann jeweils ökonomisch vom Elternhaus, Hintergrund, psychosozial aufgestellt sind, ist natürlich auch äußerst different. Aber erstmal, worum es vielleicht auch geht, irgendwie so ein bisschen, ich glaube, vieles von dem, was wir vorhin schon besprochen haben, es geht auch darum, sich dem auszusetzen, was ein bisschen unbequem ist, was nicht so ganz passt sozusagen. Und ich glaube, dass das einen großen Impact auf die Gestaltung auch letztendlich hat, weil es ist ja mit denen nicht alles stromlinienförmig. Die Welt ist nicht stromlinienförmig, sondern die Welt ist eigentlich eher wie so ein, es fällt mir kein Auto oder Flugzeug an, aber irgendwas Buckliges sozusagen, was einmal um die Ecke fährt und stolpert und dann wieder aufsteht und dann mal 100 Meter schnell fährt und so. Also das Leben ist nicht linear.
Ja.
Und insofern sich mit diesen eher Widrigkeiten auseinandersetzen, das kann heißen, dass Kommunikation prekär ist, dass es schwierig ist, dass ich die andere Seite nicht verstehe. Wir sind voll von Stereotypen, also wir verfolgen gerade diese hochgeheizte, zutiefst rassistische Debatte über Migration und die Asylgesetzgebung. Man fragt sich, was hat das eigentlich mit Islamismus zu tun? Sozusagen, da werden permanent Bilder zirkulieren und diese Bilder, also gerade wenn wir über visuelle Kommunikation reden, die schreiben sich so tief in unsere Vorstellung von Welt ein und natürlich auch in die Körper und wie wir andere Körper rezipieren. Ein schwarzer Körper ist in Deutschland sozusagen, wird ganz anders rezipiert, ein Frauenkörper wird anders rezipiert, ein behinderter Körper wird, also und so weiter. Also das ist sozusagen so tief kulturell eingeschrieben und so zu tun, aber dann sozusagen sich mutig darauf zuzubewegen und zu sagen, und wir haben ja eine Arbeit von Studierenden gehabt, die genau sich damit befasst hat, mit diesen Schwierigkeiten, mit den Widersprüchen, mit den Stereotypen, mit den Hemmungen, mit den Unsicherheiten. Das gehört, glaube ich, sozusagen zum Leben und zur kulturellen Produktion dazu. Oder das ist auch Kultur, dass wir genau an diese Stellen hingehen, die wehtun, die schwierig sind, die different sind, die wir erstmal nicht verstehen, um sie dann zu übersetzen und nochmal neu zu verstehen und somit Gesellschaft überhaupt erst herzustellen über eine kulturelle Produktion.
Wir haben auch irgendwie ganz am Anfang versucht, auch dieses, das auch so vorauszunehmen, also die eigene Berechtigung auch in der Form gestalterisch in ein Umfeld einzugreifen. Also ganz anders als das, was Sandy und ich jetzt beschrieben haben mit Parks und Cotti und Co. Das ist ja auch unser Lebensraum. Mhm. Das hatte ich am Anfang ja auch mal gesagt, ne, mit dem eigenen Wahrnehmen. Wie sehe ich mich selbst überhaupt in diesem Kontext? War das jetzt in Halle Neustadt gestalterisch zu agieren, zum Teil auch im öffentlichen Raum, natürlich auch mit einem Herantasten verbunden, so was ist denn überhaupt okay zu machen, so, und auch zu sagen, okay, mit was für einer Vorstellung gehen wir jetzt alle da rein, also zu denken, dass wir mit einem Semesterprojekt an die sozialpolitischen Bedingungen herangehen, ne, sozusagen, oder die Rahmenbedingungen mitgestalten, ist auch sehr vermessen, dann irgendwie zu gucken, okay, wo sind denn die Initiativen, wo sind denn die lokalen Akteure, die genau daran arbeiten und versuchen, und wer sind die Menschen überhaupt, die dort leben, und dann zu sagen, okay, was sind denn unsere Anknüpfungspunkte, wo können wir das irgendwie in der Form unterstützen, wo können wir es sichtbar machen, wo kommen wir auch alle als einzelne Personen rein. Und ich glaube, das knüpft wieder an dieses sich selbst auch in der Form öffnen und sich auch die Frage stellen, was will ich eigentlich erreichen, was bedeutet Gestaltung für mich? Und da hat man irgendwie bei 25 Studierenden auch 25 unterschiedliche Antworten.
Oder 50.
Oder 50, ne? Ja, genau. So, um das zu sagen, ja, weil in so einer Begegnung, wie Sandy sie auch beschrieben hat, können wir ja auch alle nur als Menschen hineingehen in so ein, also so, oder das haben wir versucht irgendwie in diesem Semester sozusagen. Das können wir nicht, da können wir uns nicht hinter unserer Rolle verstecken, sondern das sind einfach sehr, was meint das, prekär?
Ja, auch sehr persönliche Position. Ich finde es super, also weil die Praxis, über die wir heute maßgeblich gesprochen haben, ist ja, wenn man als Gestalterin sich darin bewegt, ist es ein permanenter Verhandlungsprozess sozusagen von Autorinnenschaft. Also wer spricht hier eigentlich? Wo mache ich mich gemein? Wo mache ich mich unsichtbar? Wo nehme ich mein Gestaltungsbegehren überwichtig? Oder wo mache ich eher eine Dienstleistung für Dritte und so weiter? Also das muss man ja permanent verhandeln. Wir haben ja gerade beschrieben, irgendwie, wie das ungefähr gelaufen ist, wenn man sich dann so auf Halle Neustadt, so einen unbekannten Raum, unbekannte Personengruppen zubewegt. Und was ich mal zu denken geben würde, ist, dass über die Art von gestalterischer Arbeit, über die wir heute ein bisschen reflektiert haben in diesem Podcast, das ist eine gestalterische Praxis, die ja nicht sozusagen was Externes ist, sondern wir verhandeln uns als Subjekte, als Gestalterinnen in dieser gestalterischen Arbeit permanent mit. Also welche Subjektposition nehmen wir ein, welche Dienstleistung machen, wo nehmen wir uns zurück, wo nehmen wir uns wichtig, also auch das. Ich fand, das hast du gerade auch sehr bildhaft beschrieben, Johanna, sozusagen diese Annäherung, man geht zu einem sozialen Träger hin, dann hat man ganz schnell eine Vorstellung, okay, so und so, das könnten die brauchen. Dann merkt man, nee, das brauchen die gar nicht, brauchen was ganz anderes. Und dann merkst du, ich habe aber ich wollte aber unbedingt das und das bauen. Ich hatte so diese klare Vorstellung, das stimmt aber gar nicht. Was mache ich denn mit meinen Begehren? Schaffe ich mich jetzt ab? Werde ich komplett nicht? Also diese Verhandlungsprozesse sind, glaube ich, ganz wichtig für eine Arbeit von Designerinnen, von Gestalterinnen in solchen sozialen, explizit sozialen Kontexten. Also jede Gestaltung ist natürlich sozial, ist schon klar. Aber im urbanen Raum über das, was wir heute im Kern besprochen haben.
Auch diese Achse zwischen Selbstverwirklichung und Dienstleistung. Auszuloten, auszuspüren.
Ja, ich halte das für ganz wichtig. Es geht ja nicht darum, uns abzuschaffen, sondern uns als Subjekte auf andere zuzubewegen und sich gemein zu machen, uns sehr ernst und sehr wichtig zu nehmen, aber uns bloß nicht zu ernst und zu wichtig zu nehmen. Und eine gewisse Demut und gleichzeitig eine Ernsthaftigkeit ist, glaube ich, wichtig. Und dieses Gleichgewicht innerlich zu tarieren, das hat ja auch was mit Persönlichkeitsbildung. Und darüber haben wir ja auch gerade über das Semester, deswegen ist der Prozess wichtig. Also es geht ja um eine Persönlichkeit herauszubilden, sozusagen diese Widersprüche, diese Ambivalenzen zu integrieren, in sich zu verhandeln und die mit einer gestalterischen Arbeit in ein Verhältnis zu setzen. Darum geht's ja eigentlich.
Damit unsere HörerInnen das noch ein bisschen konkreter verstehen, würde ich nochmal euch bitten, auf ein paar der Projekte einzugehen. Und ich habe hier so eine Postkartensammlung vor mir, die ich jetzt mal durchblättere. Hallo Neustadt, Einblicke. Das war ein Teil des Gesamtergebnisses, würde ich sagen. Es lag aus bei der Jahresausstellung und sie sind auch von den Studierenden gestaltet worden. Und hier habe ich zum Beispiel eine Karte, in der ich Füße eines Kindes, die in einen Wassercontainer, einen blauen, gesteckt werden mit einem glitzernden Kleid, auf dem steht, wann wird ein Platz zum See? Oder ein anderes Foto, in der verschiedene Menschen, von denen man das Gesicht nicht sieht, würde auch eher sagen Kinder, Jugendliche, an einem rosa eingefärbten, mit Farbspritzern bespritzten Tisch sitzen, Orange essen und da steht ein Dialog. Arbeitest du auch hier? Nein. Warum bist du dann da? Mhm. Das macht vielleicht schon mal gut diese Frage auf von Gestaltung, die nah an soziale Arbeit ist oder eine Kooperation mit sozialen Partnern ist. Dann gibt's hier ein Foto wie von einer Drohne von oben, von einem Objekt, einer Mischung, ein bemaltes Holzobjekt mit Erde, aber vielleicht auch so einer Sitzfläche. Da steht, seit Montag, seitdem die Bank bemalt ist, sitzen da ständig Leute drauf. Alle möglichen Leute, auch Rentner, die parken da mal. Die finden es halt auch viel schöner, wenn die Bank bunt ist. Das ist auch ein Zitat von offensichtlich einer Anwohnerin. Und ich fand schon damals eigentlich die Postkarten gelungen und interessant, weil sie genauso diese Fragen vielleicht anteasern, die sich dann auch in der Praxis ergeben. Jetzt sind wir schon ziemlich doll in die Lehre reingeschlüpft von eurer sonstigen Designpraxis aus. Damit auch alle gut mitkommen, wäre es sehr schön, wenn du, Johanna, noch einmal zusammenfasst, was ihr genau mit den Studierenden in Halle Neustadt gemacht habt.
Genau, in dem Projekt Hallo Neustadt ging es darum, sich, wie eigentlich der Titel auch schon sagt, sich neugierig auf den Gestaltungsraum Halle Neustadt einzulassen, sich in das, wie das Sandy so schön immer beschreibt, in das soziale Handgemenge hineinzugeben und dort Gestaltungsanlässe ausfindig zu machen, die anknüpfend an dem, was dort vor Ort ist, also an den persönlichen Begegnungen, aber auch an den Beschreibungen der unterschiedlichen lokalen Akteurinnen vor Ort irgendwie anknüpfen. Und ja,
also genau, und das nochmal repetitiv zu wiederholen, also es ist jetzt sozusagen keine Gestaltung, die irgendwie jetzt hier sich einen Berg Theorie gräbt sozusagen und am grünen Tisch einen Entwurf entwickelt, sondern andersherum sozusagen, wir haben uns in ein soziales Gefüge hereinbewegt. Also die Studierenden losgeschickt, erstmal einen Annäherungsprozess über ein Mapping, ein Deriv, also ein Umherschweifen, Erkunden, erste Begegnungen mit Trägern, uns was erzählen lassen, sagen, der Versuch ist sozusagen aus dem Stadtteil heraus Bedarfe zu klären, aber auch die eigene Subjektposition da drin zu klären und daraus sinnige Dinge, Objekte, Prozesse, Artefakte auf den Weg zu bringen. Also zum einen gibt es so Bedarfe aus dem Stadtteil, aber auch sich selber ins Verhältnis zu setzen im Stadtteil. Das war so ganz grob, könnte man so sagen, das Framing, was wir am Anfang gesetzt haben.
Wie hat das funktioniert mit dem sich ins Verhältnis setzen zu den Menschen in Neustadt? Was gab es da vielleicht für schöne Momente, aber auch für Schwierigkeiten?
Ja, ich würde gerne vielleicht vorweg schicken, dass ich gar nicht so den ganz großen Anspruch hatte, dass die Studierenden alle ganz, ganz viel Kooperationen dort eingehen. Also das wäre natürlich toll, aber diese so ein paar Semestermonate ist echt eine kurze Zeit. Insofern war ich da ein bisschen zurückhaltend im Sinne von, das muss passieren. Das ist dann konkret passiert, wenn Sie da mit der Pusteblume und anderen sozialen Trägern zusammengearbeitet haben, dort Workshops gemacht haben oder eine Bühne für die gebaut haben oder an konkreten Orten dann mit ein paar Nachbarn vielleicht ein paar Sitzmöbel entwickelt haben oder in diesem Straßenfest in der Spielstraße da mit dem
Mio e.V.
sozusagen, da sich eingebracht haben.
Das ist ja schon mal allerhand
für so kurze Zeit. Genau. Und dann gab es natürlich auch doofe Begegnungen, also Leute, die nicht angesprochen werden wollten. Gab auch ganz hässliche Begegnungen von einer Studentin, die zum Beispiel mit zwei Frauen, ja, gesprochen hat sie nicht, sondern sich mit dem Handy verständigt hat. Die konnten beide kein Deutsch und kein Englisch. Und die Studentin Vian hatte dann über eine Übersetzungs-App mit denen kommuniziert, bis dann irgendwann, ja, wahrscheinlich ein Rechter gekommen ist und sie total angegangen hat und angebrüllt hat, wir brauchen nicht hier so gut Menschen wie dich, was redest du mit den Ausländern? Also es waren zwei Flüchtlingsfrauen aus dem Iran und der hat sie fast körperlich bedroht, sie musste dann flüchten, ist dann so ein Träger in die Räumlichkeiten geflüchtet, hat sich da so ein bisschen vom Schock erholt und den Vater angerufen. Also es war schon eine sehr bedrohliche, eklige, schlimme Situation, auch ein bisschen traumatisierend vielleicht, aber das Schöne an dieser Situation war dann wiederum, dass als sie rausgekommen ist, dass sie gemerkt hat, dass die zwei Frauen ihr hinterhergekommen sind, dann hat sie einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, wo nur eine Adresse drauf stand, dann haben sie auf die Uhr gezeigt, hier 17 Uhr oder sowas und den Dreh, komm vorbei und Jan stand dann da in Halle Neustadt, die Frauen sind dann glaube ich wieder gegangen und dann hat sie sich mutig auf den Weg gegangen und am Ende hat sie mit dieser Flüchtlingsfamilie zu Abend gegessen und sich deren Fluchtgeschichte erzählen lassen. Und wusste vorher nichts über den Iran, musste sich von seinem Vater das später erklären lassen. Also das ist eine Art von Begegnung. Also man hört jeden Tag gerade aktuell auch von Flüchtlingen und Asylbewerberinnen irgendwie in den Medien. Aber wenn man dann noch mit denen am Abendessentisch sitzt und die das Essen mit einem teilen, dann merkt man, das sind nicht irgendwelche Zahlen, um die es jetzt gerade geht, sondern es sind Menschen. Und ich glaube, dass das sozusagen im Sinne von einer Verantwortung, die wir als Gestalterinnen haben in dieser Gesellschaft, nicht falsch ist, sozusagen sich auch mit sozialen Missständen auseinandersetzen. Das ist ein Beispiel davon.
Was ich vielleicht da nochmal auch ganz interessant finde, ist, dass wir jetzt ja irgendwie über Halle Neustadt auch in der Form sprechen, dass ich denke, aber all das lässt sich genauso gut auch auf ganz andere Stadtteile, auf ganz andere Umgebungen übertragen. Mhm. Also so, dass irgendwie nochmal so kurz so ein Innehalten zu sagen, okay, das, was wir beschreiben, sind auch nur Einzelsituationen, die nicht zulassen, auf den Stadtteil als Ganzes Rückschlüsse zu ziehen.
Und sich Fragen so durchziehen, wie Expertinnentum einfach so ganz direkt verhandelt werden.
Menschen, die an einem Ort leben und arbeiten, sind die Expertinnen für genau ihr Lebensumfeld und die müssen gehört werden. So. Und die brauchen auch irgendwie eine Stimme, die gehört werden kann. So. Und ich glaube, das steckt in diesen Begegnungen drin.
Ja, das finde ich total wichtig, was Johanna jetzt gerade gesagt hat mit den Experten vor Ort. Und das ist ja sozusagen auch im Wohnen, also wir als Mieterinneninitiative haben immer so argumentiert, dass die Bewohnerinnen der Häuser natürlich sozusagen die Häuser am besten kennen, die wissen irgendwie, wo die Probleme sind. Und was ich auch sehr wichtig finde, gerade wenn man sich so im akademischen Kontext bewegt oder auch in Kulturproduktion unterwegs ist, wir sind umgeben von akademischen und Spezialistenwissen und von Wissen, was eine relativ hohe Anerkennung in unserer Gesellschaft erfährt. Aber große Teile der Gesellschaft erfahren diese Anerkennung nicht und es gibt ein großes Wissen in dieser Gesellschaft, was nicht sichtbar ist, was keine Repräsentation erfährt. Also das hat auch ganz oft mit Klasse, mit Hintergrund und so weiter zu tun.
Weil da kein Abschluss dahinter steht, kein Zertifikat.
Weil es sich nicht so artikuliert oder weil es keine Bühne und kein Forum bekommt. Mhm. Also vielleicht nochmal zurück zu Kotti und Co. Wir wären als Initiative nie so stark und breit geworden, wenn wir es nicht geschafft hätten, alle Stimmen gleichwertig zum Sprechen zu beginnen. Also ganz viel informelles Wissen, was ja, wie gerade schon gesagt, eben keine Repräsentation, keine Sichtbarkeit erfährt, wenn wir da nicht Zugriff gehabt hätten, also informelle Netzwerke, Wissen der Migrationsgeschichte, Wissen irgendwie, was beim Jobcenter, also alle Sachen, die vielleicht im akademischen Betrieb keine Rolle spielen, aber doch eine Bedeutung für eine Produktion von Gesellschaft haben. Mhm. Und das halte ich für eine Arbeit, so für die wir ein bisschen stehen, die wir machen, für äußerst wichtig, dass man jetzt nicht nur den Leuten sagt, man gibt denen eine Stimme, Das auch, also da marginalisierten Gruppen eine Stimme zu geben, halte ich schon für wichtig.
Ich finde, die persönlich würde ich es anders formulieren. Die Richtig. Leute haben eine Stimme. Ich denke, Design kann, wenn dann, als Verstärkerformel funktionieren, diese Stimmen noch ein bisschen präsenter, lauter zu machen. Aber nicht, also eine Stimme geben, ich mag einfach dieses Geben irgendwie nicht daran.
Es geht nicht darum, die Stimme zu geben, sondern der Stimme eine Bühne zu geben. Ne? Mhm. Also weil ganz oft braucht es da drin eine Übersetzung in etwas. Mhm. Ne? Also wenn jetzt soziale Ungleichheit thematisiert werden muss.
Ja, aber das ist Wortklopperei. Also ja. Eine Bühne geben ist nichts anderes als eine Stimme geben.
Ist immer noch geben. Ne? Deswegen meine ich verstärken.
Verstärken ist auch eine Art von Verstärkung geben. Das ist auch in dem gleichen Kanon.
Okay.
Ja, ja, es geht ja um Ressourcen. Mhm. Es geht ja um Zugänge. Es geht ja darum, sozusagen, welche Personengruppen vielleicht auch sozusagen qua Hintergrund und Privileg vielleicht welche Verantwortung haben. Ja? Beim intersektionalen Wissen spielt das ja auch keine geringe Rolle, wer kriegt wann welchen Raum. Insofern gibt man schon anderen Leuten eine Stimme oder man gibt ihnen den Raum oder eine Bühne oder wie man es auch immer formulieren will. Also, ne? Aber wir kommen jetzt sozusagen ein bisschen weg von der Expertise eines Quartiers, eines sozialen Gewebe, über das wir sprechen, hin zu diesen Machtfragen eigentlich, Ressourcenfragen. Ich finde beides total spannend und wichtig.
Und das ist ja auch die Frage des Kontexts. Also wenn es eine Stimme gibt, aber sie in einem bestimmten Kontext nicht vorgesehen ist, dass sie da überhaupt einen Raum bekommt, dann muss sozusagen dieser Kontext geöffnet werden. Also zum Beispiel in der politischen Willensbildung oder sozusagen bei der Gestaltung des öffentlichen Raums oder ne, so, dass man irgendwie sagt, okay, da muss etwas geöffnet werden, damit etwas anderes auch Platz findet. Dieses Öffnen, das ist die Frage der Ressource.
Genau.
So, und des sozialen Kapitals und
das
sozusagen.
Das hat was mit Abgeben zu tun. Aber es ist schon total klar, warum du da reingegangen bist, Anna. Das ist gar keine Kritik sozusagen. Ich würde mal versuchen, das jetzt irgendwie zu integrieren. Also ich denke, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir hier oftmals über Quartiere und Stadtteile reden, die strukturell benachteiligt, marginalisiert sind aus ganz unterschiedlichen strukturellen Bedingtheiten eben. Ja? Also wir haben es ganz viel mit Leuten zu tun, mit Nachbarschaften zu tun, die keine Stimme haben, die wenig Repräsentation in der Öffentlichkeit finden. Und insofern sehe ich da zwei Aspekte. Also zum einen, glaube ich, muss man sich bewusst sein, aus welcher teilweise privilegierten Positionen man da reingeht, mit welchen Mitteln der Gestaltung man vielleicht auch eine Bühne für ein Wissen, für ein Sprechen herstellen kann. Und vielleicht das nochmal angemerkt, also wir leben in einer Gesellschaft, wo akademisches Wissen unglaublich viel Anerkennung und Repräsentation erfährt. Aber subalternes, informelles, migrantisches, Arbeiterinnenklasse Wissen erfährt nicht die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Wertschätzung. Also vor allem auch dann im Nachklapp nicht die gleichen Ressourcen wie akademisches Wissen. Insofern, ohne jetzt hier moralisch werden zu wollen, wir reden hier über Verantwortung letztendlich. Ein Teil unserer Verantwortung als Social Designerin oder Designerin im urbanen Kontext oder in der Expanded Praxis ist es eben auch, vielleicht Ressourcen reinzubringen, Bühnen zu schaffen für Stimmen, die so vielleicht nicht gehört werden wollen. Und mit Verantwortung meine ich gar keine moralische Kategorie, sondern ganz anders. Verantwortung ist eben keine moralische Kategorie, sondern ein Ausdruck von Verbundenheit. Mhm. Also von Verbundenheit im Sinne von, also ich sage es mal andersrum, ich habe natürlich sehr viel Wissen mitgebracht in meine Praxis da am Corpus Arbor, aber meine Nachbarinnen ebenso. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber dieses Learning von der einen Seite ist nicht so artikuliert und nicht so formatiert. Also von mir kann man sich Bücher ins Regal stellen, von meinen türkischen Nachbarinnen, ich sage es mal klischeehaft sozusagen, weniger. Ja, und das halte ich für ein Problem. Und insofern ist, glaube ich, unsere Arbeit eben auch eine Vermittlungsarbeit, Bühnen geben, sich gemein machen und demütig sein, Wissensräumen gegenüber, zu denen wir erstmal so keinen Zugang haben und die auch als gleichwertig zu beschreiben.
Ich glaube, diese Lernmomente gab es für eure Studierenden auch sehr viel in den Projekten. Ich erinnere mich da zum Beispiel an das Sekundenkleber-Moment. Allerdings weiß ich nicht so ganz genau die Details. Würdest du das nochmal zusammenfassen, Sandy, was da passiert war? Es ist so ein Prozessmoment gewesen, der aber auch in dem Endresultat, in einem Buch gelandet ist, richtig?
Richtig, das ist dieses Projekt von drei Studierenden, Jan, Jannik und Magdalena. Das Projekt heißt Dinge gibt's. Und die Situation, auf die du jetzt da gerade anspielst, ich glaube, Jan war in so einem Bastelnachmittag da und da haben die mit Sekundenkleber Leute aus der Nachbarschaft an so einem Tisch gesessen und irgendwie so mit kleinen Holzstückchen so Kisten gebastelt und mit Sekundenkleber dann zusammengeklebt. Und Jan war so ein bisschen unsicher, man fragt, wie mache ich das eigentlich? Und dann wurde ihr das ganz erklärt. Und das war erstmal eine schöne Erfahrung, dass sie da so einfach willkommen geheißen wurde. Das ist eine. Und dann ist das nächste Mal hingegangen und dachte so, Mensch, das war so nett und so toll und ich will was Schönes mitbringen und ich will was geben, weil die haben mir was gegeben. Und dann hat sie Sekundenkleber gekauft und den hingebracht und auf den Tisch gelegt und gesagt, hier als Geschenk. Und die Reaktion war schallendes Gelächter oder Auslachen, weil sie hat einen total teuren Sekundenkleber. Also warum teuren Sekundenkleber kaufen? Die gibt es bei Teddy doch für 1 Euro. Und dann so, ist vielleicht nicht das beste Beispiel für so ein Wissen, aber es muss ja nicht sozusagen der Uhu-Kleber sein, es tut auch ein normaler für 1 Euro. Das Tolle aber an diesem Projekt ist, dass Vianne, die schreibt darüber in dieser Publikation, genau ihre Unsicherheiten, Ambivalenzen in dieser Begegnung in dieser Form für Dritte erfahrbar macht. Und ich glaube, dass wir alle diese Art von sozialen Verunsicherungen in unserem Alltag erfahren. Und darum geht es eigentlich. Also das ist ein unglaublich tolles Beispiel dafür, dass Kultur einen Reflexionsraum bieten kann für die eigene Subjekthaftigkeit und den Belang des Lebens. Ja.
Und so, dass es um Verletzlichkeit geht, ne?
Genau.
Ich finde,
genau.
Das ist auch voll in deiner sonstigen Lehre, ich kenne dich ja schon aus dem Semester auch vorher, so sehr präsent geworden. Und das habe ich selber auch selten so erlebt, dass eine Lehrperson auch so viel Persönliches preisgibt und sich so verletzlich macht. Zum Beispiel erinnere ich mich, wie du bei einem Input vor den Studierenden bei uns im Schwerpunkt Informationsdesign von deiner Mutter erzählt hast, ein Foto von ihr gezeigt hast und erzählt hast, dass sie bei einem ihrer letzten Afghanistan-Besuche in großer Gefahr war und wie du mit diesem Erlebnis für dich umgegangen bist, dass du es zu einem Teil von einer Broschüre für ein Nachbarschaftszentrum, kannst du gleich nochmal ergänzen, als Text verarbeitet hast, der dort veröffentlicht wurde. Und das ja auch Teil von deiner Designpraxis ist, also dass auch Text und Sprache so eine Rolle bei dir spielen und viel deutlich weniger als bei vielen anderen Designern, insbesondere männlichen Designern, Persönliches und Privates so geteilt werden und dich da immer wieder auch denken muss, dass ich das finde, dass es eigentlich eine sehr feministische Herangehensweise von dir ist. Auch in deinem tollen Video, was ich ja schon an anderer Stelle empfohlen habe, dann auch direkt den Bezug gesehen, dass du dich da ja auch auf schwarze Feminismen beziehst und ein sehr tolles Zitat von Audre Lorde zitiert hast, selber, also ein doppeltes Zitat.
In dem Vortrag habe ich das gemacht.
Genau, und ich habe es einmal abfotografiert. Wer würde es vorlesen? Soll ich? Ja? Okay. Genau, das ist von 1984 und da schreibt Lorde, Rassismus und Homophobie sind reale Bedingungen unseres Lebens hier und jetzt. Ich fordere jede und jeden von uns auf, tief in sich hineinzuschauen und diesen Schrecken und Abscheu vor jeder Andersartigkeit zu berühren, der dort lebt. Sehen Sie, welches Gesicht es trägt. Dann kann das Persönliche als Politisches beginnen, all unsere Entscheidungen zu erleuchten.
Ja, das ist ein ganz wunderbares Zitat, ein bisschen schwer vorzulesen, also ich habe auch ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt damit.
Es tröstet mich.
Ja, es sagt ja nichts anderes als vieles von dem, worüber wir heute geredet haben.
Ja. Ja,
also wenn wir dahin gucken, in uns reingucken, also Gestaltung ist ein gesellschaftlich-sozialer Akt. So. Und wir als Wesen aus Fleisch, Blut, Gefühlen und ein paar Gedanken obendrauf sind Teil dieser Gesellschaft. Insofern ist aus meiner Sicht eine Trennung sozusagen von den Subjekten, die Gestaltung machen, von dem Gegenstand der Gestaltung total absurd. Also das macht für mich von vorne bis hinten keinen Sinn. Inwieweit das sozusagen Raum in der Lehre haben sollte, muss jeder und jede lehrende Person für sich selber entscheiden. Ich mache das relativ gerne, weil ich mich gerne als ganze Person zeige und auch versuche, soweit ich das kann, die Studierenden jetzt nicht nur auf ihre gestalterische Praxis zu reduzieren, sondern was sie eben auch vom Elternhaus, Biografie, Anfragen, wo sie gerade stehen, mitbringen, weil das ist Teil unserer Arbeit letztendlich. Und ich glaube, dass gerade wenn man sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt, natürlich da drin ein unglaublicher Reichtum steckt, dahin zu gucken bei einem selber, wo es wehtut. Ja, also zu sagen, so, wir können ja irgendwie über Politik reden und ja, und die Welt ist so schlecht da draußen und so weiter. Lass uns mal in uns selber reingucken, welche Widersprüchlichkeiten wir in uns tragen, mit was für Dingen wir ringen und kämpfen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt, manchmal über Gesellschaft, nicht immer, aber manchmal über Gesellschaft zu reden. Insofern halte ich das für eine Selbstverständlichkeit und ich halte, danke für das Kompliment, ich nehme es als ein Kompliment. Also natürlich hat der Feminismus uns, der alte Spruch, das Private ist politisch, das ist vielleicht ein bisschen pathetisch, das war ja auch ein Kampfspruch damals aus der italienischen Frauenbewegung. Genau, also ich halte das für eine große Qualität, dass der Feminismus ja, Figuren von Weiblichkeit und Männlichkeit in Frage gestellt hat. Und ja, finde es als ein großes Geschenk, dass, soweit ich das mitbekomme, zumindest in der Lehre, das teilweise heute auch ein bisschen anders abgeht, als wo ich studiert habe. Ja, das war ein bisschen tougher, ein bisschen straighter, nicht so achtsam, nicht so sensibel. Und da würde ich gerne an dieser Stelle nochmal ein Kompliment an dich richten, Anna, weil das war mir im ersten Semester ein unglaublich großes Vergnügen, neben dir zu sitzen und dann vor Studierenden zu sitzen und dich als ein Korrektiv manchmal neben mir zu haben, gerade in Bezug auf Achtsamkeit und Sensibilität. Und das gehört da alles mit rein. Also das, also sich zu zeigen, sich diese Verletzlichkeit, diese Fragen gehören in die Lehre aus meiner Sicht mit rein.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben, Sandy. Ich habe da auch extrem viel von dir gelernt und bin dir auch sehr dankbar, dass du da so großzügig und offen mir warst, auch mit deinen antirassistischer Praxis und deinen Erfahrungen. Und ich würde euch gerne am Ende nochmal fragen, ob Halle, ihr wohnt ja in Hamburg und Berlin, ob Halle für euch als Ort, weil das jetzt ja auch nochmal kam, in dem Erlebnis einer Studierenden in Halle-Neustadt, dass Halle als Ort viele Qualitäten hat, die Uni extrem interessant ist und gleichzeitig ja jetzt auch mit den aktuellen Wahlen, die ja zwar in Sachsen-Anhalt noch anstehen, aber trotzdem relativ absehbar ist, in welche Richtung es gehen wird, schon jetzt. Ob es auch für euch, wie bei mir, eine Motivation ist, diese Arbeit zumindest temporär dort angenommen zu haben, um eben nicht den Osten alleine zu lassen, sondern gerade jetzt auch dort die Menschen, die dort studieren und dort leben, ja, vielleicht auch zu unterstützen und gleichzeitig vielleicht auch zu einem hohen Preis der eigenen Sicherheit als Person of Color oder als queere Person, ja, oder vielleicht reicht schon manchmal als linke Frau auch, sich dort zu bewegen und wie ihr das empfindet, ob das bei euch ein Faktor ist oder eher nicht. Johanna, du kennst die Halle schon lange, du hast selber dort studiert, auch zwischendurch ganz viel Verbindungen gehalten mit Halle Neustadt. Sandy, für dich war es eher neu, dort anzukommen?
Ich muss tatsächlich ein bisschen überlegen, weil ich tatsächlich in meiner Position zu sprechen, das aber jetzt immer als sehr ambivalent wahrnehme, weil ich tatsächlich einfach westdeutsch bin, auch wenn ich lange Zeit oder einige Jahre in Halle in Ostdeutschland gelebt und gearbeitet habe, habe ich dennoch das Gefühl, dass ich da sehr vorsichtig mich ausdrücken möchte, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viel über den Osten gesprochen wird. Mhm. Und dass es einfach sehr, sehr wenig Stimmen aus dem Osten, aus dem Osten sozusagen in Tütelchen herausgibt. Und ich denke, da gibt es einfach andere Menschen und andere Initiativen, die ich einfach für viel sprechberechtigter halte. Keine Ahnung, wenn man jetzt auf Polylux mal verweist, als Netzwerk, die irgendwie in den kleinen Ortschaften einfach die Initiativen unterstützen. Und eigentlich würde ich gerne diese Frage dahin öffnen und meine sozusagen vielleicht auch, ich sehe hier gerade in Hemscript, das Wort Bescheidenheit zu sagen, ich glaube nicht, dass alle, dass ich das, was wir da tun, etwas, also alles verändern kann. So, ich glaube nur, dass es Räume öffnet, überhaupt erstmal in einen Dialog und in einen Austausch zu kommen und in ein Versuchen, das zu verstehen. Und gleichzeitig merke ich da drin auch wieder, dass es auch etwas wieder relativiert, wenn ich sage, okay, es geht jetzt allein um den Austausch, weil ich dann irgendwie wiederum denke, naja, aber es finden ja tatsächlich Gewalttaten statt. Nicht nur im Osten, auch im Westen. Und dazu aber irgendwie auch was sagen zu können. So. Und das meinte ich halt mit dem, da merke ich, dass ich selber genau auch unsicher bin, wie ich jetzt diese Frage wirklich beantworten will.
Also ich bin jetzt gerade aktuell noch in so einem Berufungsverfahren in Dessau und ich bin eher westdeutsch, aber eher so ein bisschen kosmopolitisch sozialisiert, war aber 20 Jahre mit einer Ostdeutschen zusammen. Insofern ist diese Differenzerfahrung und auch als ich studiert habe, ich habe in Weißensee in Ostberlin studiert und das war relativ brutal zu sehen, wie der Westen da genau Mitte der 90er Jahre waren noch diese Prozesse sehr virulent, da eingebrochen sind, wie die ostdeutschen Professoren eher marginalisiert worden sind, weil ihr Kunstbegriff ja noch ein bisschen anderer ist, nicht diese Marktkontakte hatten, andere Theorie. Das ist schon scheiß sozusagen, der da passiert ist. Und eigentlich ist es total bitter, dass jetzt die Rechten irgendwie diese Ostgeschichte für sich so kapern. Das ist ein komplettes Versagen der westlichen Mehrheitsgesellschaft, was da in der Nachwendezeit passiert ist. Und man hat es eigentlich aus meiner Sicht damals schon absehen können. Und gleichzeitig war ich ein Teil der Leute, die dann auch in den Osten gegangen sind und teilweise auch in der politischen Szene den Ossis erklärt habe, irgendwie, wo der Hase läuft. Also ich bin auch Teil des Problems gewesen. Also da muss man sich jetzt nichts vormachen. Und die Frage für mich ist eigentlich eher so, welche Rolle spielt die Burg eigentlich da als ein Bollwerk? Ja. Und da habe ich das Gefühl, da wäre es wichtig, dass gerade die Hochschulen im Osten eine demokratische Grundfunktion als ein Forum, im Sinne eines Forums einnehmen und die Hochschule noch mehr öffnen und auch ein bisschen mutiger sind, diese Konflikte in die Hochschule reinzuholen und sie weniger als ein Problem zu sehen. Also die Konflikte sind ja da und wir können ja nicht so tun, als ob wir bei Neuweg 7 dann durchs Tor gehen und lassen wir die da draußen. Das funktioniert ja nicht und man sieht ja auch, dass es nicht funktioniert. Ja, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie nur politische Kunst zu machen oder sozusagen, wir müssen jetzt hier alle Politik machen, darum geht es nicht. Ich glaube schon, dass das total wichtig ist, aber in unserer Gestaltung und wenn es auch Keramik ist oder Textil, das ist alles natürlich gesellschaftliches Handeln und auch darin werden gesellschaftliche Werte verhandelt. Also ich denke, das sollte nicht sozusagen darauf marginalisiert sein. Also die Frage, Bollwerk im Osten gegen diesen Rechtsruck irgendwie so, ja, ich glaube, dass die Burg da eine Rolle einnehmen sollte und jetzt nicht nur ein paar Leute, die sich vielleicht ein bisschen als politischer begreifen. Also what the fuck, bald haben wir hier die Wahlen und natürlich wird die AfD oder andere rechte Parteien oder Konservative, auch die CDU, auf die Bildungspolitik Einfluss nehmen. Und vieles über das, was wir heute geredet haben, sozusagen kommt in deren Wertekanon überhaupt nicht vor. Diskriminierungsfreie Sprache, eine Anleitung und solche Geschichten, das wird alles abrasiert werden. Das heißt, die Burg muss sich jetzt schon nicht nur für den Rechtsruck, auch für Klima und andere Themen sozusagen wirklich breiter und nachhaltiger aufstellen. Da reichen nicht ein paar Arbeitskreise, sondern auch mutiger in der Öffentlichkeit das zu tun, zu sagen so, ja, wir wissen auch nicht genau, was auf uns dazukommt. Ja, wir haben hier auch interne Probleme. Ja, aber Gestaltung heißt eben auch, in den Konflikt zu gehen und die auch ein Stück weit, wie sagt man auf Englisch, embracen, also zu umarmen und reinzulassen. Ja.
Danke für die sehr klaren Worte. So ist unsere Stimmung heute. Wir sind immer noch down von den Wahlen und von vielen der aktuell stattfindenden politischen Geschehnisse in Deutschland und weltweit. Es wird dieses Mal kein Superhole zum Ende geben. Das ist jetzt so. Und trotzdem möchte ich noch einmal Johanna fragen, weil es mir in letzter Zeit tatsächlich oft wirklich Hoffnung gegeben hat und mir geholfen hat, mich rückzubesinnen. Warum mache ich das alles? Was möchte ich, was das Design, die Kunst, die ich mache, eigentlich kann, auch in Konfliktzeiten? Würde dich das gerne nochmal fragen, Johanna, weil ich irgendwie im Gefühl habe, dass du da eine gute, slightly hoffnungsvolle Antwort drauf hast.
Ich kann ja mein Bestes geben. Also wir hatten das ja am Anfang schon irgendwie, dass Gestaltung sowas wie ein Weltbegegnen, ein achtsames, respektvollen Umgang mit der Gestaltung der Welt betrifft. Und genauso ist es auch, dass ich jetzt das kulturelle Schaffen von anderen wahrnehme als ein Öffnen ihrerseits, ihrer Weltbegegnung. Und da drin eine wahnsinnige Stärke liegt. Und wenn wir das irgendwie zusammenbringen und zu sagen, okay, wie können wir unseren Blick in die Zukunft werfen, indem wir uns irgendwie eine gemeinsame Welt überlegen? Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber ich glaube so, dass Kunst und Gestaltung, Design einfach die Optionen dafür öffnen, dass wir uns überhaupt etwas anderes vorstellen können, als das, was wir irgendwie an einem regnerischen grauen Tag aus dem Fenster heraus sehen.
Vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart. Es war ein langes, intensives Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wow, danke, Anaya.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.